Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von Onlinebirds, The Hotel Marketing Company. Herzlichen Dank dafür. Womit wir bei der Ausgabe Nummer 80 wären. Diese wird 400 Kilometer Luftlinie südlich vom letzten Schnack mit Smarty Frank Rücker aufgenommen. Schnell kombinierende Erdkundler haben richtig gerechnet. Wir befinden uns an der europäischen Zentrale der BWH Hotels in Eschborn. Aber wer sind wir? Ein Pferdefreund, ein Beschützer und einer dem Kriegsgott Mars geweihten. Da es das Glücksrad wieder im Fernsehen gibt, kaufen wir die dreifache Lösung, ein I, zweimal A, sowie ein A und ein U. Wir lassen die virtuelle Maren Gilser die Buchstabenwand aufklappen und lösen. Fips, Sascha und Markus. Heißt summa summarum, Wohnmobil Fips darf zusammen mit seinem Chauffeur Sascha einen Dauer-Best-Western-Brenner begrüßen. Moin, lieber Markus Smuler. Wir freuen uns über deinen Besuch.
Na, und ich erst. Guten Morgen.
Ja. Bei dir ist guten Morgen. Ist schön. Man steht bei Best Western ein bisschen später auf.
Ja, es geht schon. Also ich habe Moin Moin jetzt in Morgen. Also, schönen guten Tag hier in Frankfurt.
So, nochmal zur Namensauflösung. Fips ist die Koseform von Philipp. Was Pferdefreund bedeutet.
Okay.
Also wir sitzen in einem Pferd, also er hat ja auch 123 Pferdestärken, ja. Von daher passt das schon. Ja. Sascha ist halt ein Beschützer. Okay. Und wir haben mit Markus einen dem Kriegsgott geweihten. Du bist damit übrigens der 8. Markus in diesem Podcast. Damit steht dieser Name an absoluter Spitze.
Ja, bin ich stolz drauf dann.
Ja?
Ist gut so. Kann ich stolz sein.
Ja.
Gut.
Wusstest du das, dass du dem Kriegsgott geweiht bist?
Ja, ich habe das schon mal gehört. Wobei der Hauptgrund für meinen Namen ist eher der Evangelist. Meine Mama war da sehr gläubig und kirchlich und hat das daran abgeleitet. Also weniger den Kriegsgott, mehr den Evangelisten.
Aber Messdiener bist du nicht.
War ich nicht, nein.
Nein. Okay. Ja, zum Dauer-Best-Western-Brenner kommen wir später. Wir sind jetzt hier das 14. Mal im Fips. Also, naja, Jubiläum nicht, aber kannst mal sehen, 14 Stück.
Super.
Ja, da saß ja schon Kai Heumann drin und Caroline von Kretschmann. Sascha Dahlich natürlich, herzliche Grüße an alle an dieser Stelle. Und wir kommen, beziehungsweise ich komme jetzt mit Fips oder Fips mit mir vielmehr, komme ja vom Hotelkongress in Rust von der AGZ. Da hatten wir einen schönen Campingplatz für 3 Tage, 3 Nächte, war wunderbar. 5 Minuten bis zu den Heiligen Hallen.
Cool.
Das war echt cool. Ich hätte ja auch Pech haben können und ich stehe dann eine halbe Stunde entfernt. Ne? Also das war ganz, ganz gut Glück.
Also bist du auf den Markt gefahren, in den Park hineingefahren oder musstest du irgendwo an der Tür?
Ja, ich bin in den Park reingefahren und hab mich dann da, wo das Hamburg steht, da habe ich mich dann hingestellt.
Da, Hamburg.
Ja, und dann die Leute mal geklopft, wollten rein, aber das habe ich nicht zugelassen. Nein, ich stand natürlich ganz seriös auf dem Campingplatz, wo übrigens, apropos Western, das war eine richtige Westernstadt dann, das war alles auf Saloon und so weiter.
Da, wo du standest?
Ja.
Also der Campingplatz war Western.
Ja.
Wenn's kann, besser kann es ja nicht passen. Witzig, was die alles machen da. Aber ist der Hammer, der Park, oder?
Also der Park ist der Hammer, muss ich auch sagen. Ich fand aber auch dieses Western-Thema schön. Also gestern war ich in einem Saloon, habe was gegessen. Da waren ganz viele, also gehört zum Campingplatz, ja. Da waren ganz viele Bilder dann von den ganzen Größen, Buffalo Bill, wie sie alle heißen. Und es gab natürlich Feuerwasser, was ich gestern mal nicht gemacht habe, weil das haben wir ja auf dem Kongress gehabt. Und jetzt mal zum Hotelkongress. Da haben wir uns ja auch gesehen.
Genau.
Auf der großen Veranstaltung, wo dann viele hingekommen sind. Wie hat es dir gefallen?
Also ich habe festgestellt, dass so ein Format viele Leute sehen und anfassen und persönlich sprechen können, früher funktioniert hat und heute immer noch funktioniert, vielleicht sogar mehr denn je. Also gerade in dieser an vielen Stellen dann doch digitalisierten Welt ist so ein Wiedersehen und so ein Familientreffen der Branche. Ich fand's toll, hat mir gut gefallen und großen Dank an den AGZ und den DFV für diese Wertschätzung und den Aufwand, den die da treiben, das muss man ja sagen, oder? Wir sind ja gern gesehene Gäste, glaube ich, und alle zusammen machen das aus. Also ich fand's toll, schöner Abend.
Ja, ich war jetzt das erste Mal da und habe ja das vorher schon als die Königin der Hotelkongresse beschrieben oder betitelt und dem brauche ich auch nichts hinzuzufügen. Das ist einfach absolute Champions League, was da geboten wird, wie es geboten wird. Auch der Abend dann in der Halle, das haben sie ganz toll gemacht, das habe ich so noch nicht gesehen, dass du wirklich getrennte Bereiche hattest, da wo du networken konntest, wo du auch tanzen konntest. Ich habe ja alles gemacht natürlich. Dann hattest du die ganzen Stände ringsrum, dass du auch ringsrum, das haben sie auch gut gemacht, dass du über einmal rumgehen konntest und musstest auch, weil du dann geschaut hast, was gibt's da und dann hast du auch vielleicht einiges entdeckt als Hotelier, wo du vielleicht dran interessiert bist.
Das ist eine gute Mischung und ich meine, es ist ja immer auch die Partner damit hineinzubringen, die dann ihre Stände dort haben, aber die so mit hineinzubringen, dass sie auch wirklich ein Treffen haben, mit denen die hinkommen, also dass das auch beachtet wird und nicht einfach nur eine
Sponsorentätigkeit
ist. Das zeigt auch, wie wertschätzend die damit umgehen. Es hat gut funktioniert.
Das war sehr schön. Und die Veranstaltung selbst, wie fandst du, also der Hotelier des Jahres und die beiden Preise?
Verleihung, also das mit diesem Inklusionshotel fand ich großartig, dass die auch solchen Betrieben eine Bühne geben dort. Ich meine, es geht um die Hotellerie in Deutschland und die spielen da eine Rolle, wenn auch untergeordnet, aber eben eine besondere. Und die sind ja sehr emotional präsentiert worden. Und
das war von der Familie Wirth.
Familie Wirth, die das Hotel ja betreiben und die Frau Wirth, die es federführend macht. Und er hat ihr da die Bühne gegeben, hat es auch sehr emotional beschrieben, dass er auch seine Frau eben zuständig ist und verantwortlich ist dafür. Aber auch das Direktoren-Ehepaar, das es führt. Sehr, sehr, sehr gelungen. Das kann man ja nicht immer planen, aber es hat sehr, sehr, das war sehr, sehr toll. Also sehr wertschätzend und ein toller Preis auch dafür.
Der Werkzeugwirt, ja, der 20 Milliarden Umsatz im Jahr macht und der das sehr launig kommentiert hat und wie hat er das noch gesagt?
Er hat also umsatztechnisch spielt 0,0 eine Rolle.
Das Hotel und dann hat seine Frau so leicht in den Himmel geguckt und das hat er dann aber auch wieder gerettet in aller Anführung und das war ganz süß. Er hat dann sehr oft meine liebe Frau gesagt, aber ich glaube, das sagt er immer.
Er hat auch, glaube ich, gesagt, das Hotel, also das Sinnstiftende, was sie da tun, überragt alles irgendwie so in die Richtung, habe ich verstanden, also weit mehr als das Schraubengeschäft, also das, was er da tut. Und ja, da hat er den Mitarbeiter dabei gehabt und konnte das auch im Film sehen. War, das ist, glaube ich, toll. Ich hätte Lust, da mal zu übernachten. Also ich glaube, ich nehme es mir jetzt irgendwann mal vor und fahre mal hin.
Inklusionshotellerie, da muss ich an meinen Freund Martin Bünk denken, der letztendlich der Vater der ganzen Inklusionshotellerie ist. Mhm. Der hat auch den Embrace-Verband damals gegründet. Den grüßen wir mal ganz herzlich an dieser Stelle. Ja, Hotelier des Jahres sind die vom Weißen Haus geworden.
Familie Nagel.
Familie Nagel. Ja. Ich kenn das Gelände, habe da eine sehr große Bindung zu, weil dort ist unser Lieblingswohnmobilstellplatz.
Ach komm.
Ja, den sie jetzt leider, was ich gehört habe, leider jetzt dicht gemacht haben. Das gehört auch zum ganzen Weißen Haus-Komplex dazu. Und das, ich habe es leider gehört vom Weißen Haus-Chef David Dippenau, dass das wohl nicht mehr offen ist. Das wäre ein großer Verlust für uns, weil das ist der beste Platz. Der ist so entspannt und dann kriegst du dann Platz. Bist dann auch weg von den ganzen Massen Weißen Haus, Weißenhäuser Strand. Und als ich das erste Mal da war, war alles noch verfallen dort komplett. Ich kenne das also Gelände wirklich von ganz früher noch und weiß ja, wie es jetzt aussieht. Also da ist schon toll was entstanden, wobei ich sagen muss, ob man nicht vielleicht doch einen kleineren mittelständischen Hotelbetrieb nehmen könnte.
Also das ist, ich habe mir es dann zwischendurch gedacht, wobei wahrscheinlich haben die das verdient. Das Mann ist ein tolles Hotel, das
gegeben
wird, mit viel Mut.
Das behaupte ich damit ja auch nicht, sondern einfach nur. Ne?
Genau, aber ich denke mir auch manchmal, es gibt in dieser breiten Hotellerie, gerade so im 3-4-Sterne-Bereich, viele, die deutlich schwierige Betriebe erfolgreich über eine bestimmte Zeit geführt haben oder eine bestimmte Situation überstanden haben oder es entwickelt haben, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, weil es eben nicht eine der Top-Adressen und der schicksten und edelsten Adressen ist. Das denke ich auch, da gibt es bestimmt auch Hoteliere des Jahres und Hoteliers des Jahres, die Besonderes machen in dieser Branche.
Aber dafür haben sie halt dieses Inklusionshotel genommen, von daher gleicht sich das wieder aus. Also passt das dann auch, ne?
Ja.
So.
Aber an dieser Stelle, wenn wir sagen, wir schicken Grüße, können wir ja Thomas Meyer und Rolf Westermann stellvertretend für den
Marc Dadetta, also ganz herzliche Grüße an alle.
Und großen Dank an die Veranstaltung, die sie da wieder auf die Beine gestellt
haben. Auf jeden Fall, war großartig. Super. So, der Markus ist ja auch mal klein gewesen und hat dann auch irgendwann mal, kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwann mal angefangen auch ja, sich zur Schule zu gehen, komischerweise, glaube ich, und deine Ausbildung zum Hotelkaufmann zu machen, 1987. Mhm, und zwar war im Canadian Pacific Frankfurt Plaza, das ist das heutige Marriott Hotel. Genau. Interessant dabei, habe ich mal geschaut, Canadian Pacific Hotels werden heute unter der Bezeichnung Fairmont Hotels betrieben.
Damals war das eine Gruppe mit dem Schwerpunkt in Kanada, Canadian Pacific, also da kam der Name her, und die hatten damals drei Häuser hier in Frankfurt, in Deutschland, in Frankfurt, Bremen und in Hamburg. Und der Grund für dieses Hotel war, weil meine Tante war dort erste Hausdame.
Ah, okay.
Also es gab diese Verbindung, und ich war während meiner Schulzeit zwei, dreimal in den Sommerferien dort und habe da Ferienjob geputzt und habe also da irgendwie so den ersten Einstieg hineinbekommen als Ferienjob. Und das Witzige, also irgendwann kam ja die Schulzeit, ist zu Ende, und dann war ich bei der Bundeswehr, und in dieser Zeit musste ich ja irgendwie beruflich orientieren, was machst du denn danach? Und diese Hotellerie war eine Option, allerdings stand es lange nicht fest, aber dann war ich in einer Kaserne, in der ich abends ganz viel Wache laufen musste. Also wir hatten ganz oft Wachdienste, da musste man durch die Kaserne laufen und an bestimmten Stellen stehen bleiben und gucken, ob irgendwo was passiert. Und einer dieser Haltepunkte, das war in Hannover, einer dieser Haltepunkte war, das war draußen am Flughafen noch, war direkt hinter einem Holiday Inn. Also direkt hinter einem Hotel. Das heißt, ich stand an diesem Wachpunkt und habe eben die Zimmer sehen können, konnte ein bisschen mitkriegen, was Hotel. Und das hat mich dann irgendwie inspiriert und hat mich dazu geführt, dass ich mich dafür beworben habe. Und dann war es das Canadian Pacific damals, wie gesagt, wegen der Verbindung meiner Tante, und habe dann dort meine Ausbildung gemacht, die super war, toll war. Und als die Ausbildung fertig war, wurde es dann zu Marriott. Und heute ist es ein großes Marriott-Hotel mit knapp 600 Zimmern.
Und die Klassikerfrage, warum, ob deine Eltern dagegen waren, stellte sich dann ja gar nicht.
Nee, die stellte sich nicht, in der Tat. Das ist, meine Mutter kommt auch aus einer Gastronomie-Familie.
Okay.
Also mein Großvater hatte eine Gaststätte, viele Zimmer im Ort, im Dorf. Und von daher war das, nein, die waren, mein Vater, ehrlich gesagt, der sehr viel Musik macht und gerne beruflich Musik gemacht hätte. Mhm. Er hat also früh mit mir angefangen, also willst du nicht Musik beruflich machen und so.
Okay.
Der hätte das, glaube ich, gerne, aber bis dahin, bis ich das entschieden habe, war auch das mit dem Musikthema.
Ja gut, aber das gibt's ja trotzdem noch bei dir, das Musikthema. Da kommen wir ja vielleicht noch mal drauf. wenn ihr das sehen könntet. Oh. Fips hat Schlagseite, ich sage euch das. Echt Wahnsinn. Aber das kommt später. Was hat dir denn im Hotel-Arbeitsalltag am meisten zugesagt?
Also die Ausbildung, die ich damals gemacht habe, ist ja, also so Hotel-Fachmann war das, nicht Kaufmann, zwar Fachmann. Du gehst ja durch alle Abteilungen durch, ne? Du lernst mal zwei Monate da, gehst dahin, F&B, Küche, Housekeeping, Front Office und so weiter. Und für mich war relativ schnell klar, ich will auf keinen Fall in F&B, sondern ich will in Rooms. Mhm. Das ist ja diese Entscheidung, die man treffen muss. Und das war dann auch so, und ich wollte dann auch, das war mir auch klar, irgendwie in den Sales-Bereich, das fand ich cool. Ne? Sales, die gehen da essen mit Kunden und so und ziehen den Anzug an und haben da ein gutes Leben im Vergleich zu anderen. Und das hat mich am meisten interessiert. Und ja, das war auch das, was ich danach dann versucht habe umzusetzen, und das hat dann auch geklappt. Also das war irgendwie relativ schnell, einfach und klar. Mhm. Wobei ich vorhatte anfangs, nach meiner Ausbildung noch ein Studium zu machen, ein Tourismusstudium. Und witzigerweise war ich dann fertig mit der Ausbildung und hatte einen Studienplatz, und dann fiel die Mauer. Mhm. Also 89, 90 Stimmt. fiel die Mauer, und dann mussten die Bewerber aus den neuen Bundesländern auch berücksichtigt werden. Und dann hat sich mein Studienplatz verschoben um 2 Jahre. Mhm. So, und dann habe ich eben meinen ersten Schritt gemacht, damals zu Steigenberger hier in Frankfurt am Flughafen, und war dann da Sales-Repräsentant. Und dann bin ich in die Hauptverwaltung von Steigenberger, und dann war das vorbei mit diesem Studium. Ich wollte dann das nicht mehr abbrechen, habe dann Abendstudium gemacht. Also so hat sich das alles ein bisschen dann anders entwickelt als ursprünglich mal geplant.
Wie war es geplant?
Ja, ich glaube, ich hätte ein Studium gemacht mit Tourismus und hätte dann irgendwas gemacht, ob das dann die Hotellerie wäre oder irgendwas anderes, das hätte ich noch gar nicht gewusst. Aber dieses Studium sollte es halt sein, oder? Und ich wollte auch immer mal so eine Zeit lang im Winter Ort Skifahren und arbeiten oder mal auf eine Kreuzfahrt, also so diese Dinge, die man so in der Branche ja toll machen kann. Aber dann war ich eben drin, und dann hat sich das entwickelt, dann ging es auch eine Stufe weiter, und dann kam die nächste Aufgabe und dann die nächste Karriereleiter und so, und ja, dann habe ich das einfach verworfen. Hat mir aber nie wirklich leid getan, war alles gut, also ich bereue das nicht, ist alles gut, aber manchmal muss man halt so ein paar Sachen auch folgen, glaube ich, die dann so passieren, oder die Türen, die sich auftun.
Die Hauptsache ist letztendlich, kann ich ja bei mir auch sagen, ist ja ein bisschen schiefer alles gewesen früher, aber es hat ja zu was Gutem geführt heute. Von daher ja, kann man immer auch diskutieren. Mein Onkel sagt auch immer, ach, wärst du damals dann zu uns gekommen vielleicht? Und ja, sag ich, und? Wissen wir doch auch nicht. Hätte ich dann studiert oder was weiß ich, aber was ist denn jetzt? Das ist doch super. Also ich kann mir ja nichts Schöneres vorstellen, als ich jetzt mache.
So, und was ist denn das für ein Wert, oder?
Naja, eben.
Wenn du heute sagst, also wenn ich so zurückgucke, und das ist alles gut, ich bin gut, wo ich da bin. Und ich kann für mich sagen, ich würde das alles wieder machen. Und da gab es ja auch schwierige Zeiten. Also auch die schwierigen sind ja nicht für die Katz, sondern die haben ja irgendwie auch einen Wert. Und wenn ich da heute so zurückblicke, würde ich sagen, das ist alles prima. Ich würde das wieder machen, ich bin froh, wo ich da bin, bin da genau richtig. Und wenn das geht nach einer Zeit beruflichen Lebens, boah.
Nee, finde ich auch gut. Also ich hätte auf manche Schwierigkeiten gerne verzichtet, das muss ich auch ehrlich sagen, aber trotzdem, es hat zu dem geführt, was heute ist. Ich habe viel daraus gelernt und verarbeitet und von daher ist es gut. Ja. Und finde ich auch immer schön, wenn man so ein Zwischenresümee, muss man ja sagen, ziehen kann.
Ja, und weißt du, jetzt gerade, wir haben ja auch viel mit jungen Leuten zu tun, die so berufliche Wege gehen. Ich habe zwei Söhne, die jetzt kurz davor stehen irgendwo. Denen ich schon sagen würde, du, was, geh deinen Weg und wenn du merkst, das ist der falsche, dann versuch einen anderen zu gehen. Also lass dich nicht auf irgendeinen, weil dafür ist es zu lang. Und wenn du nichts findest, was du mit Leidenschaft wirklich gern machst, dann ist das einfach nicht gut. Dann kommt nichts Gescheites mehr raus. Dann wird's qualitativ nicht gut und es macht dir keine Freude. Also von daher, das kann. Und wenn da mal Dinge schief gehen, die helfen dir dann auch, den Weg zu gehen. Also ich finde, das ist dann schon ein gutes Beispiel auch, wenn das dann am Ende des Tages trotzdem gut ging, trotz vielleicht der einen oder anderen Hürde.
Ja.
Also alles gut.
Nee, finde ich auch. Ja. Steigenberger war es dann aber nicht, war ja damals einer der deutschen Hotelmarken, aber da hattest du dann keine Lust weiter zu wirken.
Ach, ehrlich gesagt, ich hätte schon Lust gehabt, glaube ich. Also das war so, vor allem, was ich da gefühlt habe, das war ja damals noch eine deutsche Hotelkampagne,
ja,
ne? Die
genau.
War nicht verkauft und war alles noch, gab die Frau Steigenberger noch und überall hingen noch Bilder von Egon Steigenberger, dem Gründer und also das war wirklich eine Familien. Hey, und was ich da so gespürt habe, war, das war meine Firma. Hm. Also weißt du, so dieses Gefühl, so ein Zugehörigkeitsgefühl und da gab es eben eine Menge Kollegen, die das auch so gespürt haben. Und das hat einen unendlichen Wert. Also jetzt im Nachhinein, damals war es mir gar nicht so bewusst, glaube ich, aber mit denen wäre ich durch dick und dünn gegangen. Hm. So, das ist so dieses Gefühl. Aber dann gab es eben irgendwann die Situation, dass sich die Dinge verschoben haben. Die haben das Management ausgetauscht, die haben versucht, Strukturen zu verändern. Heute im Nachhinein, glaube ich, das war ungerecht auch, was die gemacht haben. Damals habe ich es auf jeden Fall so empfunden. Und dann habe ich gedacht, gut, also dafür, das ist es dann nicht wert. Und habe mich eben auf die Suche begeben und habe was Neues gesucht. Und ja, dann kam irgendwie Best Western.
Die Best Western-Ära. Mhm. Ära begann 1999.
Genau.
Wie war denn Best Western damals aufgestellt? Oder was sind die signifikanten Unterschiede zu heute?
Also im Grunde, glaube ich, war die Idee der Organisation ist ja schon 70 Jahre oder 80 Jahre alt mittlerweile. Und die gab es natürlich 99 auch schon. Also wir tun uns zusammen, wir suchen Gleichgesinnte, die eine gleiche Qualität haben, die gleiche Herausforderungen haben. Und wir bringen die zusammen und als Organisation helfen wir denen, wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Also individuelle Hotels, die... So, das hat natürlich damals ein paar andere Ansätze gehabt. Was war damals wichtig für ein Hotel, um vertrieben zu werden, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Das war ja noch die Zeit, wo der Preis im Schrank hing. Ne? Mhm. Und das hat sich bis heute aber nicht verändert, außer dass halt größer geworden, schneller geworden, anspruchsvoller, was Techniker geworden. Auch so im was bieten wir an, musst immer wieder hinterfragen und immer schneller hinterfragen, oder? Diese Lebenszyklen von einzelnen Dienstleistungen, die überholen sich heute schneller. Aber die Grundidee war die gleiche. War alles etwa halb so groß wie heute, wie gesagt. Und ich bin da aber in ein gemachtes Nest gekommen. Also die Firma war 10 Jahre am Markt entwickelt, hatte damals Markus Keller und Gabriele Schulze, die das auch aufgebaut haben, oder in ein funktionierendes Unternehmen bin ich da eingestiegen und konnte da dann mich entwickeln. Also gar nicht so viel anders. Natürlich anders, aber von der Grundidee die gleiche.
Was war denn der Leiter der Abteilung Hotel Service und Trainingsinstitut?
Das klingt gut, ne?
Ja, das hört sich teuer an.
Also bei Steigenberger war ich im Vertrieb zuständig. Das heißt, ich habe Kunden gesucht, die in den Hotels wohnen. Ich bin dann zu Best Western und habe dann den Hotels die Dienstleistung versucht zu verkaufen, die ich vorher eben in meinem vorherigen Leben selbst unternommen habe. Also Vertrieb, Marketing, Distribution für Hotels. Und der Leiter Hotelservice war zuständig für die Akquisition von neuen Hotels. Also bin ich die Lande gereist, habe mit Hotels gesprochen, mhm, und habe versucht, sie für uns zu gewinnen. Und weil das eben viel mit Hotels zu tun hatte, war auch das Trainingsinstitut dort angedockt, weil auch das ist eine Dienstleistung, die sich um die Hotels dreht, ne? Also die wir von Hotels erbringen. Während der große Marketing- und Vertriebsbereich eben sich um Kunden kümmert. So, diese Aufteilung, die haben wir bis heute behalten. Mhm.
Und die hat sich bewährt dann?
Die hat sich auch bewährt, das macht auch total viel Sinn. Auch die Größenzuordnung ist immer etwa gleich geblieben. Also der deutlich größere Teil kümmert sich heute um Kunden, die in den Hotels wohnen. Und der kleinere, aber mittlerweile auch 20, 25 Personen große Bereich. Wir nennen den jetzt heute Member Relations und Member Development. Klar, der kümmert sich darum, wie es den Hotels, also um die Hotels quasi. Qualitätssicherung, Weiterbildung, neue Hotels, bestehende Hotels, Beratung von Hotels in ganz vielen Bereichen. Also diese Aufteilung war damals schon und hat sich bis heute sogar gehalten. Mhm.
So, 2 Jahre und dann ging es schon zum stellvertretenden Geschäftsführer. Das war auch eine schnelle Leiter, ne?
Ja, das fand ich irgendwie auch, aber ich fand es cool.
Ach so.
Also ich fand es echt ganz cool, weil, wie gesagt, die Gabriele Schulze war dann Geschäftsführerin, ja, und der Laden war echt groß dann und waren viele Dinge und ich hatte dann diesen Hotelbereich und dann haben wir uns gegenseitig gut ergänzt und dann wurde ich da dann auch erst Prokurist und dann irgendwann stellvertretender Geschäftsführer und habe dann eben ein Stück mehr Verantwortung mit übernommen, ganz bewusst.
Was waren dann da die Aufgaben?
Es waren im Grunde die Kernaufgaben, die ich auch hatte, aber okay. Ich war eben eingebunden in strategische Entscheidungen. Mhm. Wo gehen wir da hin, wo setzen wir die Schwerpunkte und dann eben auch mit involviert in Entscheidungen, die durchaus auch Vertrieb und Distribution betroffen haben. Mhm. Das war einfach mehr so der Blick aufs Ganze drauf. Ja, war gut.
Können wir mal die Hörer kurz aufsetzen.
Die Lieblingsbürokratie.
Ja, Lieblingsbürokratie. Hast du die damals, du hast ja mit Sascha Dalich gehört, hast du mir erzählt?
Ja, habe ich gehört, ja.
du weißt, dass das mir ein Herzensangelegenheit ist.
Ja, natürlich habe ich auch eine Lieblingsbürokratie, witzigerweise auch eine ziemlich aktuelle und eine total absurde, also, aber das passt ja
genau. Die ist aber bestimmt nicht witzig.
Das ist total blöd, eine Bürokratie. Also, ob du das überhaupt schon mal gehört hast, es gibt das Plattformensteuertransparenzgesetz. Also meine Wort musst du dir mal vorziehen. Plattformen, Steuer und Transparenz in ein Gesetz. Das Gesetz ist entwickelt worden 2021, also so in der Pandemie, zu Beginn der Pandemie. Und die Idee dabei ist, Steuerschuldner zu finden, die über Plattformen ihre Produkte vertreiben, die aber nirgends melden. Also grundsätzlich eine sinnvolle Aufgabe, oder? Zu sagen, also du Sascha hast jetzt irgendwie ganz viele Sachen, vertackerst die irgendwo über Ebay oder vermietest irgendein Zimmer auf Airbnb, sagst das aber keinem und machst richtig Kohle und das geht gerade drauf. Das ist blöd und so. Und dann haben die gesagt, das muss irgendwie funktionieren, das müssen wir irgendwie eben organisieren. Und dann haben die ein Gesetz entwickelt, dass die Plattformen, in denen du deine Sachen eben vertackerst, dass die melden, wer bei den Sachen vertackert. Mhm. Also die sagen dann, der Sascha hat eben so und so viele Umsätze bei mir gemacht, so und so viele Transaktionen im letzten Jahr und das melden die an eine zentrale Steuerstelle und die geht dann eben auf den Sascha los und guckt, ob der das auch nicht versteuert hat.
Soweit ja nichts gegen zu sagen.
Nee, absolut. Jetzt ist aber die Frage, und das macht es eben so ein bisschen mühsam, was ist eine Plattform? So, und die Plattform ist definiert, dass es eine Dreiecksbeziehung braucht zwischen der Plattform, einem Anbieter und einem Verkäufer. Mhm. Also irgendeiner bietet was über die Plattform an irgendeinen anderen an. Diese Dreiecksbeziehung braucht es. Wenn du was produzierst und hast eine eigene Plattform, dann gibt es die Dreiecksbeziehung nicht, dann ist das alles prima. Aber in dem Moment, wo es eben diese drei unabhängigen Plattformen gibt. So, wenn du jetzt mal überlegst, wo das alles zutage kommt, dann ist auch die bestwestern.de eine Plattform. Und es gibt da einen Anbieter, nämlich unseren Hotelier. Und es gibt einen Käufer, unsere Gäste, die eben diese Dreiecksbeziehung herstellen. Und jetzt dummerweise hat dieses Gesetz keine Regelung, dass da, sagen wir mal, Privatpersonen gesucht werden oder irgendeine andere Einschränkung, sodass es eben für alle gilt. Und wenn ich sage, das gilt für BWS-Western.de, dann gilt es für die Marriott.com, für die Accor.de, also alle Plattformen im Bereich Hotel. Es geht natürlich für Booking, für Amazon, für alles Mögliche. Und die Aufgabe ist eben, dass wir jetzt nach bestimmten Regeln über bestimmte Schnittstellen, nicht einfach nur eine Excel-Tabelle, Umsätze melden müssen, die wir über diese Plattform in der EU tätigen. Mhm. Naja, und wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, wir sind eine internationale Company, jetzt geht es nicht um die bestwestern.de, auch in Amerika kann einer eine Buchung tätigen, in Karlsruhe oder in München. Wir können hier welche tätigen in Österreich, die Österreicher können hier, die Italiener können hier. Und jetzt fangen wir an, und es ist ein EU-weites Gesetz, und melden quasi in jedem Land alle die, die bei uns auf der Seite ein Hotel gebucht haben, das irgendwo in der EU liegt. Jetzt zieht ihr das mal rein, was das für ein, so. Und was wir damit erreichen wollen, und deswegen habe ich das am Anfang erzählt, ist, dass Steuerschuldner identifiziert werden. Und jetzt melden wir da Hotelbetriebe, die natürlich Gewerbebetreibende sind, die angemeldet sind, die eine Steuernummer haben, die natürlich ihre Steuererklärung automatisch abgeben müssen. Ist ja keiner, der da irgendwo unter dem Radar fliegt, sondern die sind ja alle gemeldet. Also wir werden Umsätze melden von Leuten, die sowieso ihre Steuererklärung, die werden also keinen einen finden, der da, und das macht es super. Also das ist also extrem aufwendig, sehr teuer, die rechtlichen Dinge sind total unklar, oder? Und da steckt so viel Zeug dahinter, und das ist jetzt, wie gesagt, ja, entwickelt oder veröffentlicht worden in 2021, war aber dann aufgeschoben. Die erste Meldefrist hätte jetzt im Januar sein sollen, jetzt ist es gerade Ende März, ist jetzt auch vorbei. Und deswegen kommt es jetzt zutage. Und keiner hatte das auf dem Schirm. Also war überhaupt nicht, keine Hotelgesellschaft hat das irgendwie auf dem Schirm gehabt. Das
Hotel. Man hat ja auch genug andere Sachen, ja, nicht, die man erfüllen muss.
So mag sie davon, aber das kann doch auch keiner denken, dass das irgendwie. Aber in der Tat ist es momentan so. Naja, jetzt haben wir den Hotelverband natürlich involviert, die jetzt versuchen, da über die Wege das zu korrigieren. Und ich hoffe, dass es da eine Korrektur gibt, weil alles andere ist total absurd.
Also es wird einfach wieder irgendwas raufgeschmissen, das haben wir mit anderen Sachen ja auch, und wird gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Hauptsache, also mein Ex-Chef, der gute Wolfgang, sagt immer, die Abgeordneten, die müssen immer ein Gesetz rausbringen, dann haben sie sich verewigt.
Man hat manchmal so das Gefühl, ne? Und ich meine, der Ansatz der eigentlichen Idee macht ja Sinn.
Ja.
Also diese Steuerschuldner zu identifizieren ist ja gut. Aber dann musst du eben auch einen Schritt zwei. Also es ist was geschaffen worden, ohne in die Praxis zu gucken. Und so, wenn du mich fragst, was gerade meine größte Plage ist in Sachen Bürokratie, dann...
Da kommt auch schon die Feuerwehr.
Siehst du? Ich fährt die nicht hier rein und löscht uns jetzt hier.
Die fahren, und die fahren direkt hier links. Okay. Ja, wie vorhin gesagt, wir sitzen an der Zentrale, ja, von BWH. In einem, ist das ein Neubaugebiet, nee, hier sozusagen? Oder?
Nee, also wir bauen natürlich viel. Und was hier entstanden ist, es ist ein Gewerbegebiet. Eschborn Süd heißt der, ja, Teil hier, ja, oder? Es gibt schon ziemlich lange, ist aber deutlich größer geworden. Ja. Vor allen Dingen, was sie gemacht haben, ist vor der Pandemie alles, was so ein-, zweistöckig war, haben sie weggerissen und haben es hochgebaut. Mhm. Und jetzt braucht keiner mehr Büroräume. Also ist auch eine Herausforderung, wenn du jetzt hier in der Ecke dein Geld investiert hast. Mal sehen, wie das weitergeht.
Ja. Da hatten wir ja so eine Session auch auf dem Kongress, ging auch um die Städte, ne? Wie rettet die Hotellerie die Städte, sozusagen, ja, weil mehr verdichtet werden soll nach oben und weil viel leer steht. Und wenn ich zum Beispiel meine geliebtes Hamburg nehme, ist das tatsächlich, ich habe da nie drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht mehr, wer das hier im Podcast gesagt hatte, aber da ist Mönckebergstraße etc., ist alles tot. War aber immer schon so. So, und das würde natürlich tatsächlich Sinn machen, wenn man diese Innenstädte dann, die es sicherlich auch woanders gibt, wobei mir fällt jetzt ehrlich gesagt natürlich gar keine ein, aber doch, Stuttgart ist auch so, da ist auch abends nichts los.
Ich meine, in Frankfurt über die Zeit habt, aber das liegt auch ein bisschen an der Stadt selbst. Frankfurt ist ja eine extreme Pendlerstadt. Mhm. Die hat prozentual den höchsten Pendleranteil von allen Städten in Deutschland. Das heißt, tagsüber alle rein, Businessstadt, und abends alle wieder raus. Mhm. Dann geht eben auch Leben aus der Stadt raus.
Ja, ja,
das ist,
ja,
hier schon auch. Und dann kommen eben Dinge dazu, die geschlossen werden. Das ist eben nicht mehr. Ja, das stimmt.
Doch, war ein interessantes Thema, muss ich sagen. Und wurde mal von allen Seiten beleuchtet. Rubi war dabei, Isabel Fuß und Jörg Böckel da etc. Und die haben das schön auseinandergenommen, das Thema. Und ja, da muss aber die Politik dann auch wiederum die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ne?
Ja. Weil ich glaube schon, dass Hotels dazu beitragen könnten, in eigenem Interesse, aber dann eben auch, um Innenstädte da, um eine Rolle zu spielen, nicht nur für, ich gehe dahin, übernachte, gehe wieder, sondern eben
Belebung reinbringen.
Ja, ja. Genau, ja.
Das nur nebenbei. Mit der Sonne geht das noch, sonst sagst du Bescheid.
Super drin hier. Ja. Alles toll, alles gut. Prima, uns geht's gut.
Nein. Die Sonne wandert gerade und sie macht sich gerade. Du kommst gerade in den Lichtkegel, kommst du hier gerade so ein bisschen wieder Heiland rüber. Naja, bist ja auch was Evangelisches.
Nein.
Weiter geht's mit Geschäftsführer.
Ja.
7 Jahre
geblieben. Ich war dann Stellvertreter.
Wir gehen da jetzt tatsächlich wirklich sehr chronologisch vor, weil das macht in dem Fall Sinn, weil du hast ja nicht so viele verschiedene Sachen gemacht. Von daher müssen wir uns also ein bisschen längs hangeln.
Ich habe ja eine extrem langweilige Berufslaufbahn hinter mir, wenn du das so vergleichst mit unserer Branche, ist es sehr ungewöhnlich. Ne?
Ja.
Wie gesagt, ich war so grob zusammengefasst 10 Jahre bei Steigenberger und jetzt 25 bei Westwestern.
Ja.
Das ist ja nicht so viel Abwechslung drin. Und manchmal, ehrlich gesagt, denke ich mir auch, hey, wenn ich das sehe, der war da 3 Jahre in Asien, 4 Jahre dort, in den USA, das hat das gemacht. Und sammelst ja eine Menge Eindrücke und Erlebnisse, oder? Und das ist mir da so ein bisschen abgegangen. Auf der anderen Seite, ich habe es eben schon mal gesagt, ich würde es genauso wieder machen. Das hat natürlich auch viele Vorteile, wenn du hier so in der Region bist, in der du eigentlich geboren bist, zur Schule gegangen bist. Also ich habe heute noch Kumpels, mit denen ich mich treffe, mit denen habe ich früher Fußball gespielt. Also die sind dauerhaft da. Habe meine Kinder aufwachsen sehen, habe das alles mitgekriegt, habe meine Eltern alt werden sehen. Also all die Dinge, die du nicht machst, wenn du mal 4 Jahre da bist, 5 Jahre da bist und eben durch die Welt turnst. Also ich habe da durchaus einen Wert erkannt dabei. Aber dafür ist es eben von außen drauf eben eher eine weniger abwechslungsreiche. Aber innerhalb, in den
offensichtlichen
Jahren gab es natürlich immer wieder irgendwo eine neue Aufgabe, eine neue Gelegenheit, neue Herausforderungen und habe mich nie da irgendwie langweilig gefühlt. Und in der Tat, so kam eben auch 2008 dann die Chance, das Unternehmen zu übernehmen. Das war übrigens immer so ein Wunsch auch, sagen, irgendwann will ich mal meine Firma führen, will die auch gestalten und will das, was ich weiß und das, was ich richtig finde, auch so ein bisschen umsetzen. Und die Chance hatte ich dann in meinem Unternehmen, wo ich vorher eben schon 6, 7, 8 Jahre war, die vertraut war und die haben mir dann das Vertrauen geschenkt. Und das ist ja viel wert.
Was war das für ein Moment? Also ich würde es mal so als tollen Lebensmoment beschreiben, als du dann da, hast du jetzt 7 Jahre, hast du Stellvertreter gemacht und dann plötzlich, und davor ja auch nicht lange irgendwie, also von daher ist das ja doch relativ schnell alles. Was war das für ein Moment?
Das war echt cool. Also vor allen Dingen war es zu einer Zeit, witzigerweise, wo ich gerade ich hatte gerade ein Gespräch über irgendwas anderes. Hm. Heute kann man ja darüber reden. Aber in dieser Zeit oder kurz davor gab es eine Option, da hätte ich was anderes machen können. Da hatte ich ja schon 2 Interviews und hätte dann eine Entscheidung treffen müssen. Und wahrscheinlich hätte ich es sogar gemacht und wäre da hingegangen. Und dann war das nach Weihnachten und dann hat mich dann mein damaliger Chef, der Markus Keller, der dann bei uns in der Organisation als Vorstand der DEHAG, unserer Muttergesellschaft, eben auch der Vorgesetzte, der Geschäftsführer. Mhm. Das war nach Weihnachten, dann kam ich wieder und sagte, kannst du mal rüberkommen, wir wollen da mal reden drüber. Und dann gesagt, das hat sich ergeben, Frau Schulze wird uns verlassen und ob ich Lust hätte, das zu machen. Also, weißt du, und so kam, das war auch so ein Moment, weißt du, wo dann.
Zufälle gibt's nicht.
2 Dinge, ja. Das dachte ich mir dann auch. Mhm. In dem Moment war es eben einfach zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. 2 Monate später wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Mhm. Entweder für das eine oder für das andere. Und so im Nachhinein war ich, ja, irgendwie, ich glaube, zufällig, du kannst das auch erarbeiten, dein Glück ein Stück, finde ich, aber manchmal brauchst du eben auch Menschen um dich rum, die dich mitnehmen. Und das Glück hatte ich, einmal bei Steigenberger lange Jahre, meinen langen Vorgesetzten, Anton Lüstefeld, damals der Verkaufschef von Steigenberger, und dann eben viele, viele Jahre Markus Keller jetzt hier bei der DEHAG. So, und so war das, und das war ein tolles Gefühl, dass er mir das Vertrauen ausgesprochen hat und dass ich dann die Chance hatte, da eine neue Aufgabe zu übernehmen.
Aber man schafft sich das ja auch selber. Ne? Also ich meine, das kann ich ganz uneingebildet auch von mir sagen. Ich habe mir das ja auch geschafft und alles so und die Kontakte etc. So. Und da profitiere ich jetzt auch von oder jede ja. profitiert davon. Und das ist einfach so schön. Ich genieße das auch wirklich. Also es ist ganz toll.
Und absolut. Und wenn das funktioniert und du siehst das so, das ist ja nicht, dass du sagst, okay, jetzt gebe ich mir noch 10 Tage und dann ist das und das erreicht.
Nö.
Das ist ja so ein Prozess, den du mitgehst. So. Und da kannst du echt auch, dann kannst du auch stolz drauf sein, dass es funktioniert hat. Und wie gesagt, man kann sich das Glück auch ein Stück erarbeiten, da bin ich überzeugt.
Das ist aber auch, dass man sich vernünftig verhält und bei sich bleibt und so weiter und so fort. Genau. Dann wird man auch gut gefördert.
Ja,
das ist, glaube ich, auch was wichtig ist. Also da hatte ich ja nun 2 Leute, die im Speziellen, die mich da gefördert, Wolfgang und dann vorher noch jemand. Mhm. Und oder auch mein Klassenlehrer, Herr Zitzke, der war erste Klasse, das war doch so einer, der kam doch ganz alt, der hat noch an den Ohren gezogen und so.
Ja.
Also deshalb sind die auch so groß. nein, aber bei dem hatte ich tatsächlich dann auch der Disziplin mir ein bisschen beigebracht.
Ja, cool.
Oder uns. Das war ganz gut zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, gehören nicht nur irgendwie ein schlaues Köpfchen dazu, sondern du musst auch dann deine Wege suchen, musst dein Fleiß mit dazu packen und vor allen Dingen nicht glauben, es fliegt dir alles irgendwie zu. Das ist naiv, glaube ich, auch heute nicht richtig. Also wenn mich heute meinen Sohn da so fragt, wenn ich den so sehe, sage ich, Freund, du musst auch, guck ab und zu mal auch links und rechts. Es ist nicht nur, dass alles von vorne kommt. Und in deren Zeit jetzt, die kriegen ja Teppiche ausgerollt, das ist ja auch gut so, ist ja alles in Ordnung, oder? Und ich finde auch, die Lehrjahre sind keine Herrenjahrezeiten, sind Gott sei Dank auch vorbei. Trotzdem liegt es natürlich auch an jedem selbst. Jeder ist so schon sein Glückesschmied.
Wie siehst du denn das jetzt? Das ist immer so mit Gen Z, das Ganze. Und die einen sagen auch, wir dürfen jetzt die nicht so verteufeln, in aller Anführung, weil... Es gibt ja solche und es gibt auch solche. Also ich würde es tatsächlich so auf 50-50 taxieren generell. Wenn ich gucke bei mir, in meinem Umkreis, egal ob jetzt Hotellerie oder privat, ist es wirklich so 50-50, kann man glaube ich wirklich so sagen.
Ja, würde ich jetzt so, wenn du mich jetzt so fragen würdest, auf der anderen Seite, ich sehe bei uns hier, wir haben ja einen großen Teil, die in diese Generation gehören oder die bei uns arbeiten. Und da sind es deutlich mehr als 50%, Gott sei Dank, die da schon wissen, dass da sie selbst noch beitragen müssen zu einem bestimmten Teil. Ne? Aber die auch in der Lage sind, ihre und das finde ich wichtig, ihre Argumente oder ihre Ansichten, warum sie das unter Umständen anders sehen, auch ordentlich zu begründen. Und das ist ja dann Verantwortung von uns, das auch ordentlich aufzunehmen und damit umzugehen. Oder? Ich hatte heute Morgen jetzt einen Termin, wir haben einmal im Quartal so eine Präsentation für neue Mitarbeiter. Also die kommen dann einen Tag zusammen und da gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Dinge präsentieren. Mhm. Ich darf immer den Auftakt machen, ein bisschen erzählen, was machen die, wo kommen die her, dass die sich so gegenseitig auch beschnuppern. Und dann reden wir über Werte, also über Werte und Mission und sowas. Das darf ich mit denen machen. Und das ist dann weniger eine Präsentation als eigentlich eine Diskussion. So, was findet denn ihr wichtig? Also wir finden das, guck mal, hier steht ein Wert. Warum? Deswegen. Kommt ihr damit klar, ja oder nein? Und dann entstehen super interessante Diskussionen dazu. Und Dienstleistungsorientierung, die vielleicht für uns früher mal so dieses, naja, da ist der Gast und dem musst du jetzt auf Knien entgegen und so, das ändert sich ja. Ja. Aber die ist heute genauso interpretierbar und das ist ganz gut. Dann kriegst du einen Schuh. Mhm.
Habt ihr, oder wie viele habt ihr da ungefähr, die das nicht schaffen von den Auszubildenden etc.? Kann man das irgendwie...
Ja, ich kann es schwierig sagen. Wir haben ja hier bei uns in der Zentrale keine Auszubildenden und wie das in den Hotels, die Zahlen habe ich bei uns nicht. Wir erheben die nicht von den Hotels. Ich weiß auch nicht, wie die neue Situation jetzt wird. Die fangen ja, also diese Pandemie hat ja dann doch vieles unterbrochen. Mhm. Und es dauert ja jetzt langsam kommt es wieder. Das ist das Feedback, dass die wieder einstellen und auch Azubis finden, die aber ja dann ja auch erstmal 1-2-3 Jahre jetzt gehen müssen. Also ich habe schon das Gefühl, es ist eine neue Zeitrechnung ein bisschen gebrochen jetzt. Und da wird sich das zeigen. Der Unterschied zu, oder das hoffe ich, dass das jetzt angekommen ist, spätestens durch die Pandemie und die Personalnot, die wir haben, dass eben diese Lehrjahre sind, keine Herrenjahrezeiten, hoffentlich auch jetzt durch sind. Oder? Ich meine, wir haben jetzt Mindestlöhne, die anders sind, ist auch gut so. Und wir haben ein ganz anderes Bewusstsein, wie wir heute um unsere Mitarbeiter kümmern, wie wir es auch priorisieren, oder in so einem Management von einem Unternehmen. Sodass eben so diese ganzen schwierigen Dinge, die es ja gab, dass die so hoffentlich deutlich weniger geworden sind. Und dass dann unter Umständen auch Leute mehr Lust haben, in dieser Branche zu bleiben und sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen blöden Verhaltensweisen.
Dann passt das ganz gut, denn am 5.4.2011 wurdest du zum Fernsehstar. 5,68 Millionen Zuschauer, das muss man sich mal vorstellen, bewunderten den Hotelgeschäftsführer, wie er sich als Bettenmacher, Haustechniker, Kochhilfe, Reinigungskraft und Servicekraft versuchte. Ja, was war da los? Wie kam es dazu?
Das war ich, also wenn du so zurückguckst auf meine Zeit, und das sind ja ein paar Jahre.
Das ist schon 12 Jahre her.
Das ist schon wieder 12 Jahre her. Das war aber echt eins der Highlights. Wobei wir es am Anfang gar nicht so eingeschätzt haben, muss ich ehrlich sagen. Wir sind eben kontaktiert worden von einer Produktionsfirma damals, die für RTL das hier für den deutschen Markt produziert hat. Und die Sendung war vorher schon in Großbritannien.
Undercover Boss, muss man noch dazu sagen, wer es nicht weiß.
Haben wir noch gar nicht genannt. Das ist eben Undercover Boss und die Idee von.
Das sind manchmal so diese Betriebsblindheit, die man hat. Ne?
Lass mich kurz auch erklären, um was es geht, weil das wissen nicht mehr alle.
Nein.
12 Jahre ist schon eine Weile her. Also Undercover Boss, wo eben Unternehmenschefs verkleidet unter irgendeinem anderen Namen, in meinem Fall als Praktikant, an die Basis gehen, bei uns in die Hotels gehen, dort mitarbeiten, um irgendwelche Missstände aufzudecken. Mhm. Das ist die Idee. Mhm. Und die haben das vorher in Großbritannien gemacht und haben dort das auch mit uns gemacht, also mit Miss Western. Und die Hotellerie ist da eine dankbare Branche für, weil du hast in so einem Hotel Küche, du hast Reinigung, du hast Frühstücksservice, du hast Empfang, also ganz Technik, du hast ganz viele verschiedene Jobs. Und jeder zu Hause hat schon mal alles das gemacht. Also hat jeder schon mal gekocht, jeder schon mal geputzt, jeder schon mal einen Schraubenzieher in der Hand gehabt und kann das nachvollziehen. Deswegen ist die Hotellerie eine ganz gute Branche. Mhm. Es gab ja noch den einen oder anderen nach mir, der da auch,
genau,
der da auch mitgeholfen hat. So, und dann kamen die zu uns und haben gesagt, hey, wir würden das gerne machen. Und dann erklärten wir und gesagt, hey, ist eine coole PR. Vorberichterstattung, Millionen Zuschauer, das wird überall hingepustet.
Autogrammkarten.
Und dann, boah, super, super PR für unsere Marke, klar, und für unsere Hotels. So, das war die Idee, machen, ja, wir klar. Ja. Komm auf, sagt uns, was wir machen sollen und so weiter.
Ja.
Und dann saß dieser Produktionschef von dieser Firma da bei uns im Raum und hat gesagt, ah, Smola, das wird auch für Sie eine ganz tolle Erfahrung werden. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ach komm, jetzt die PR, auf geht's, komm. So, und dann war es so, dass wir wirklich in 6 Hotels gedreht haben und 5 in die Sendung gekommen und dann lief das seinen Gang. Und ich habe in 6 Hotels 6 total tolle Menschen kennengelernt. So, und habe mit denen ja einen Tag gearbeitet und die Kamera war da 2 Stunden dabei. Also wir hatten durchaus viel Zeit unter uns und habe dann auch ein bisschen Routine drin gekriegt, mit denen da anzufreunden. Und irgendwann kamen wir alle zum Du und waren dann eigentlich schon fast freundschaftlich. Ich war ja Praktikant und so. Und habe wirklich viele verschiedene Schicksale auch kennengelernt oder Herausforderungen, die hatten, oder die bei uns irgendwo in den Hotels arbeiten. Und wir haben dann dabei raus mitgenommen. Und das war dann auch wirklich eine Erkenntnis, muss ich sagen, dass natürlich viele Unternehmensstrategien, die kann man gut am grünen Tisch machen, aber wenn das da vor Ort eben nicht funktioniert, weil der Mitarbeiter da ein Handicap mit hat oder eine Herausforderung hat oder weil eben die Dinge nicht so, weil die nicht happy sind, dann wird es schwierig, oder? Und das haben wir zum Anlass genommen und haben danach dann, und das war so die Zeit, wo dann so die Mitarbeiterdiskussion, Mitarbeitermangeldiskussion in den Anfängen angefangen hat, 2012, 2013. Und wir haben das dann als Anstoß genommen und haben es thematisiert, wir haben dazu Tagungen veranstaltet, wir haben Hilfen angeboten, wir haben Bewusstsein geschärft, Schritt für Schritt, dass eben dieses, kümmere dich um deine Mitarbeiter und auch um die, die an der Basis arbeiten. Naja, und ich finde so Undercover-Boss, also mit Mitarbeitern zu arbeiten, da musst du nicht Undercover-Boss sein. Du kannst das auch jederzeit erkannt machen, oder? Und musst das auch nicht mit Kamera machen. Das ist ein tolles Tool, Wertschätzung, Stolz, Vertrauen zu erzeugen. Mhm. Hey, das habe ich alles da rausgenommen. Also es war wirklich eine super wichtige Erfahrung für mich und auch für das, was wir dann daraus gemacht haben. Und
welche Sinne sind jetzt besonders geschärft worden? Oder wo hast du gemerkt, oh, da war ich gar nicht so gut?
Also ich war so, ich hatte mit dem Koch eine Küche, das war meine fachlich schlechteste Station.
Das war wirklich krass. Lieber essen, ne?
Ja, lieber essen und besser Toiletten putzen als wirklich schneiden. Und da war ich schlecht, echt schlecht. Und der das mit mir gemacht hat, war eigentlich so ein Quereinsteiger. Also der war irgendwie vorher ganz woanders und kam dann dahin als Frühstückskoch und wurde dann irgendwann Sous-Chef und hat da seinen Weg gemacht. Und war ein total engagierter Koch. Das war ich, die alte Schule Koch. Ich habe dann irgendwann gesagt, wollen wir uns duzen? Nee, du bist ja die Wurst und ich bin der Chef hier. War schon so die richtige alte Schule. Aber der hat mir dann irgendwie zwischendurch erklärt und dann ging es um seinen Messerkoffer. So, und dann hat er den aufgemacht und hat mir seine Messer gezeigt. Und dann hatte der den Namen gegeben. Also das eine war die Justine, das andere war die Stephanie oder so irgendwas. So französische Namen hatte der für diese Messer. Und dann habe ich gedacht, ey, aber wie viel Leidenschaft hat man für diesen Job, wenn der seinen Messer einen Namen gibt, oder? Also wenn das für ihn... Ich habe dann überlegt, ob ich meiner Tastatur auch einen Namen geben soll und dem Bildschirm und so. Aber es hat mir gezeigt, in welcher Leidenschaft der zu seinem Job geht. Und der, wie gesagt, war ein Quereinsteiger und der war nicht irgendwie auf der obersten Stufe, sondern der hat einen Weg noch vor sich gehabt. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das hinkriegen, dass wir das Mitarbeiter mit Leidenschaft zu dem gehen, was sie jeden Tag tun, dann ist das ein unendlicher Wert, dann ist die Qualität auch gut. Und Leidenschaft ist eben manchmal nicht zu erzeugen, wenn du sie in irgendein Korsett presst und sagst, so, das ist deine Aufgabe, mach die, ob du Spaß macht oder nicht. Und ich habe dann an verschiedenen Entscheidungen hinterher oftmals erfolgreich festgestellt, wenn jemand in irgendwas nicht gut ist, dann nimm es ihm weg und gib ihm noch mehr von dem, in dem er gut ist. Mhm. Manchmal organisatorisch ein bisschen eine Herausforderung, aber im Großen und Ganzen, weißt du, hat das ganz viel Sinn. Und denk über deine Struktur nach. Wenn du jemanden hast, der etwas super gut macht, dann lass ihn davon noch mehr machen. Das ist doch für dich gut, für ihn gut, für das Unternehmen gut. Und wir haben aber manchmal so Job Descriptions, da steht halt drin, das, das und das und ein Teil davon ist Käse. Und du musst trotzdem da durch, ist so. Und das war so eine Erkenntnis, die hat mir dann hinterher oftmals recht gegeben, richte dich ein bisschen nach dem, die das da machen und biete denen die Chance, dass sie sich wohlfühlen und mit Leidenschaft das machen. Dann kommt was Gutes mal raus für alle Beteiligten.
Also man braucht ja eine Jobbeschreibung, aber die kann man dann ein bisschen individueller im Nachhinein halten.
Ja, oder ende sie ab.
Oder ende sie ab.
So, weißt du, wenn einer ein super Verkäufer ist, aber ein schlechter Budgetierer, dann drück ihn nicht jedes Jahr durch die Budgetierung.
Ist ja auch Qual dann für den.
Totale Qual. Ja. Es kommt nichts Gescheites mehr raus, er hat keine Lust drauf, dann nimm ihm doch das weg und schick ihn lieber dann Verkauf machen und lass irgendein anderes Budget. Weißt du, was ich meine? So, das ist so dieses Grundverständnis. Und das hat mir da dieser Oliver ziemlich deutlich gemacht. Aber es waren schöne Erfahrungen, auch mit anderen. Ne? Da waren teilweise wirklich schwierige Schicksale auch vorher schon und so. Und ich habe da die gut kennengelernt, habe dann auch lange noch einen Kontakt gehabt zu denen. Heute natürlich nicht mehr. Aber es war eine tolle Erfahrung.
Wurdest du enttarnt?
Ja, einmal. Oh. Ich bin einmal enttarnt worden. Jetzt war das so, dass ich musste mir so ein Bart wachsen lassen, oder? Okay, und jetzt wächst bei mir nicht wirklich viel.
Das ist aber gemein.
In zwei Wochen aussehe wie so ein Weihnachtsmann. Und es hat eh eine Zeit lang gedauert, bis das soweit war. Oder so. Und in dieser Zeit, wo ich das habe machen lassen, war ich in diesem Hotel, wo wir dann hinterher gedreht haben. Und hatte so einen Workshop oder sowas. Eigentlich zufällig war das da. Und dann war ich aber dort und hatte eben schon so einen halben Bart. Und dann habe ich auch den Direktor getroffen. Und naja, ich war da halt ganz normal in meiner normalen Rolle. Und dann bin ich irgendwann eben zwei Monate später dahin und war im Frühstücksservice. Und musste da gucken, dass das Buffet immer bestückt ist und dass die Teller abgeräumt werden. Das war meine Aufgabe. Und ich gehe an diese Buffetstrecke und gucke und hebe so hoch, ob noch alles drin ist. Irgendwie so war das. Und lege den Deckel runter. Und genau gegenüber steht dieser Direktor. Wo der auch immer her. Und der guckt mir ins Gesicht. Ich gucke ihm ins Gesicht und ich habe sofort den Kopf wieder runter und bin weg. Der wusste ja, dass da Kamera ist und der wusste ja, dass das da gedreht wird. Und der war ja nicht eingeweiht. Der wusste das ja auch nicht.
Ja, ja, ja.
Das war ja nicht so, dass wir die da mit.
Nee, um Gottes Willen.
Und dann lief der raus zu seiner Praktikantin, die mich da betreut hat. Da weißt du, wer das ist? Und da und dann getuschelt. Die hatten ja alle Mikrofone an, das konntest du ja alles aufnehmen.
Ja, ja.
Naja, und dann haben wir das aber so gedreht, dass ich dann mit ihr gesprochen habe, gesagt, also sie ist Teil eines Experiments und ich bin ja entdeckt worden und ich mache das aber aus dem und dem Grund und es ist überhaupt nichts Böses, sondern, und sie hat es super verstanden und am Ende des Tages war es sogar, hat es geholfen, dem Ganzen noch mehr Authentizität.
Richtig, das wollte ich gerade sagen, ja.
War gut, dass das passiert ist im Nachhinein.
Und zwei Jahre später hast du deinen Sessel freigegeben.
Welchen Sessel?
Dein Sessel bei Best Western.
Ja, nicht ganz. Also, oder du meinst, in welcher Beziehung meinst du jetzt?
Leonie Naumann.
Ach so, jetzt okay, doch, ja, genau. Und das war dann das zweite Experiment und irgendwie...
Wieder im Fernsehen
und ein bisschen kleinerer Umfang, aber auch da war das eben... Ja, was machen wir denn, wenn wir Azubis zum Chefsessel machen? Die Leonie war damals aus dem Hotel in Frankfurt, eines unserer Betriebe, und war dann einen Tag hier und hat meine Rolle übernommen. Und auch das war irgendwie, gab es ein paar Momente, wo du auch sagst, hey, toll, dass die das jetzt so macht. Ne? Wobei ich sagen muss, dass dieser Undercover war deutlich authentischer. Ne? Das war wirklich, also arbeiten den ganzen Tag mit einem Zimmermädchen oder mit einem Techniker, die überhaupt nicht wissen, was...
Na, da kannst du nichts stellen.
Das ist nicht Schauspielerei, geht ja gar nicht, nein. Können die ja gar nicht. Und auch irgendwann ist auch die Kamera nicht mehr. Und wie gesagt, es waren ja nur zwei Stunden, wo die Kamera dabei war. Und dieser Tag mit der Leonie war dann natürlich alles ein bisschen... Es war durchaus authentisch, also wir haben...
Ja, ja.
Aber es war ein bisschen weniger...
Und trotzdem was gelernt von ihr oder mitgenommen?
Ja, ich fand es toll, wie die rangeht. Also da zu sagen, so, spring mal ins kalte Wasser und jetzt löst mal die Situation, die da entstanden ist. Und das war eine realistische Situation. Mhm. Und das hat sie gut hingekriegt. Und ich habe sie dann irgendwann nachher nochmal wieder getroffen. Ich glaube, sie hatte sich sogar nochmal beworben, nochmal bei uns, irgendwann später, witzigerweise. Und sie hat das auch, glaube ich, so mitgenommen. Das war nicht nur eine Fernsehshow, sondern es war für sie auch ein guter Tag. Und dann war es ja gut. Also, dann hat es funktioniert.
Es war übrigens der größte Erfolg, den wir je im Newsletter hatten. Ich hatte das als Pressemitteilung, stand das ja tatsächlich auch so. Mhm. Markus Moda von Best Western gibt seinen Sessel frei und das habe ich im Newsletter reingemacht. Das waren vierstellige Zugriffsraten beim Verteiler damals von 8.000. Also das ging schon richtig ab. Das habe ich nicht vergessen. Das war echt super. Bist du noch oft angesprochen auf diese Geschichten, Fernsehen?
Also Undercover Boss immer wieder noch, weil die zeigen das ja immer auch.
Stimmt.
Ne? Und die Leute ich weiß gar nicht, was die da machen, wenn die da gucken, die müssen ja sehen, dass ich mittlerweile deutlich älter bin als. Aber die kommen dann immer, hey, ich hab's im Fernsehen gesehen.
Immer noch.
Das ist uralt schon, das ist dann wieder, nee. Ich bin doch ganz sicher, das ist. Aber ich denke mir immer, hey, das ist, solange das läuft jetzt sonntags, mittags, brav im Nachmittagsprogramm, also nicht mehr zur Primetime.
Ja.
Solange es nicht nachts um vier läuft, zwischen diesen Erotik-Ausstrahlungen, dann ist noch alles gut. Das ist, ja, doch, das wird immer noch mal thematisiert.
Ja. Ja, so, jetzt können wir eigentlich mal zum lustigen Teil kommen.
Oh ja, machen wir da noch nicht, oder?
Doch, aber wir haben ja noch was ganz Spezielles hier. Also ich habe ja schon davon gesprochen, dass wir hier, Fips ist voll, die dort, wo wir mal saßen, wo Fips geboren ist, als Partymobil, dort, wo die drauf saßen, alle damals, beim HR-Camp in Walsrode, ja. Anna Heuer und Co., liebe Grüße, da steht jetzt was?
Ja, da haben wir ein Klavier hingestellt.
Oder? Wir haben ein Klavier hingestellt. Da bewegen wir uns jetzt mal hin. Wolltest du noch mal was trinken vorher?
Ich trinke einen ordentlichen Schluck.
Was besser ist. Wir machen das ohne Alkohol übrigens, das müssen wir dazu sagen. Das ist jetzt ganz normal.
Nein, ja. Wollte dich ja überreden dazu, aber du hast dich ja nicht überreden lassen.
Also ein Klavier. Nee, ich muss ja noch nach Hause.
Ja, aber ich könnte ja. Aber, ja. Ja, gut, du bist.
Na gut.
Chef, ja. Du bist der Chef.
Ja, also. Wie auch immer. So, also, wir sind Fußballfans bekanntermaßen. Also ich sag mal so, den Tabellenplatz, den FC Bayern hat, wo sie total traurig drüber sind, das wäre im Moment in der zweiten Liga wohlgemerkt mein Traumplatz. Ich weiß nicht,
ob HSV wäre das.
So, und ja. Also Markus ist glühender FC Bayern-Fan. Woher kommt das? Aus dem Frankfurter Raum? HSV war damals auch erfolgreich,
ja,
in der Zeit, wo du...
Ja, deswegen, ich habe durchaus Sympathien auch für den HSV. Ja. Aus dieser Zeit damals, als ich so alt war und musste mich für einen Verein entscheiden. Übrigens, ich bin Bayern-Fan geworden, weil der Stärkste in meiner Klasse war Bayern-Fan. Also,
das ist immer ganz einfach.
Und so sind wir eben auch an Frankfurt vorbeigerutscht. Aber das ist schon lange her. Ne?
Ja, aber stehst ja trotzdem dazu.
Und in dieser Zeit war der HSV tatsächlich... mit den Bayern zusammen.
Auf Augenhöhe. Man kann sich es nicht mehr vorstellen. Anfang der 80er, ja.
Ja, schon eine Weile her.
Und wer Uli Hoeneß nicht, hätte er nicht damals Kreuzbandriss gehabt, wäre er beim HSV gelandet. Wer hätte HSV gekauft, dann wäre HSV jetzt wahrscheinlich das Bayern.
Das weiß ich jetzt nicht so genau.
ob ich das so erstrebenswert finde, weiß ich auch nicht, aber...
Aber ich muss ja zugeben, dass wir beide mit unseren beiden Vereinen momentan, ja... So,
naja, auf unterschiedlichen Niveaus.
Eine klasse Unterschied, aber beide nicht so ganz...
Nicht so ganz glücklich.
Na gut, aber...
Also, wir haben zwei Lieder vorbereitet.
Ja.
Womit fangen wir an? Mit deinem?
Also ich habe ja gesagt, ich nehme mein Klavier mit, wenn du den Stern des Südens singst. Ja?
Ja.
Das war ja die Voraussetzung.
FC Bayern Stern des Südens habe ich ja tausendmal gehört in München. Also
ja,
habe ich jetzt auch keinen Schmerz.
Immer wieder gern gehört und ist ja auch eines der... Ja.
Und immer, also die tollste Zeile natürlich wird niemals untergehen. Ja.
Ja, also deutscher Meister, ja, so bleibt es, oder wie das auch immer. Also, ja, ja. Also es ist ja wirklich ein, und dann hast du gesagt, ja, okay, das mache ich, aber nur dann, wenn du auch ein Lied von HSV singst.
HSV mit, ja, genau. Wir haben uns aber jetzt ein anderes rausgesucht als das, was alle erwarten, nämlich eher der Situation angemessen. Trotzdem HSV, womit fangen wir an?
HSV, also das Schöne kommt immer zum Schluss, wäre so meine Empfehlung, aber ich würde mich jetzt nach dir richten.
Was ist jetzt das Schöne für dich?
Ja, genau. Such du das aus. Du hast mich eingeladen, du darfst dir aussuchen,
Lass uns mal erst das Erfolgreiche nehmen.
Und machen wir mal die Bayern zuerst. Also
ja.
wir versuchen das mal hinzukriegen, so dass das...
Genau.
Also das haben wir, ein Klavier haben wir mit dabei, haben wir gesagt.
Du machst einmal...
Ja, ich spiele
jetzt einmal vor,
mal kurz an,
so wie man das klassischerweise macht.
Ja? Ist dahin reicht?
Ja.
Okay, komm, wir singen mal. Stern des... Nee. FC Bayern geht's.
Ja, genau.
FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein, ja, so ist es und so wird es. Und so wird es immer sein. Also gar nicht so schlecht, finde ich.
Oder?
So für
einen
HSVler?
Ich habe es oft genug gehört. Und ich finde es ja auch amüsant. Also ich höre ja sowieso sehr gerne Fußballlieder von allen möglichen Vereinen, außer von Zweien. Aber das ist, da sind ganz tolle Sachen weiter. Ja, also zum Beispiel Kaiserslautern zum Beispiel, da gibt es tolle Lieder.
Ja, das stimmt.
Grüße an meinen Freund Ernst Georg, der vorgestern 60 geworden ist.
Grüße an dieser Stelle.
Ja. An dieser Stelle, genau. Und ja, jetzt gehen wir in die Innereien vom HSV. Es gibt Norbert und die Feiglinge heißen die. Und die machen trotzdem HSV. Und das passt halt immer. Das ist schon ein ganz altes Lied, aber es passt immer.
Ja, also ich muss sagen, das kannte ich nicht, aber bin ja froh, dass ich es kennengelernt habe.
Ja.
Wir haben auch einen schwierigen Text, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Wir können es ja mal probieren.
Also
ne?
Ich kann ja, mach mal.
Du musst mal machen. Ich spiele auch mal kurz so die erste Zeile wieder runter. Ja. Wollen wir so anfangen?
Ja.
Der eine hat eine Tante, die sieht aus wie Pergament und man riecht sie bis ins Treppenhaus. Sie guckt immer so böse und sie redet lauter Mist. Doch er besucht sie jeden Dienstag, weil sie seine Tante ist. Der andere hat eine Katze mit drei Beinen. Das vierte hielt sie in die Molinette rein. Jetzt humpelt sie und fällt auch andauernd aufs Gesicht. Er müsste sie erschießen, doch er kann es leider nicht.
Das ist ja komisch, er müsste sie erschießen, doch er kann es
leider nicht. Und wir gehen immer noch zum HSV
jetzt.
Warum wissen wir selber nicht so ganz genau? Lustlos gehen die Profis ihrer Fußballarbeit nach. Und mühevoll ein Unentschieden spielen auch noch schwach. Verloren stehen wir im Volksparkstadion. Schandern, Zaun und Stahlbeton. Nicht selten sind wir nach dem Spiel so richtig deprimiert. Wir freuen uns schon, wenn unser Team zumindest nichts verliert. Es ist schwer, wir sind Fans vom HSV.
Es ist schwer,
wir sind Fans vom HSV. Und trotzdem.
Meine Güte, du, also Kompliment, ja, dass du tapfer. Ich finde es allerdings ein bisschen.
Ja.
So sind sie ja dann doch nicht. Und man muss es ihnen ja jetzt auch irgendwie mal gönnen. Das finde ich schon auch.
Ja, oder? Sie haben genug gelitten.
Genug.
Aber sie kriegen es ja wahrscheinlich wieder nicht hin.
Na, was ab. Das ist ja, glaube ich, ein Punkt nur momentan.
Nee, es sind ja zum Dritten. Aber nicht zum dritten Mal jetzt Relegation.
Ach, nee.
Das ist, hast du einfach als Bundesligist in zwei Spielen hast du so viel bessere Chancen. Ein Spiel wie in England, dann hast du bessere Chancen. Zwei Spiele ist echt schwer, weil dann doch die Qualität dann doch vom Bundesligisten höher
ja, klar.
ist. Oder alle guten Dinge sind drei.
Bonus.
wie auch immer.
Also ich drücke dir die Daumen, das verspreche ich dir.
Das ist aber lieb. So, wir gehen jetzt nochmal strukturiert vor mit den Daten. Gehen jetzt mal zum Thema Ehrenamt, bevor wir dann natürlich nochmal auf Best Western oder BWH zurückkommen. Mhm. Seit 2018 bist du Mitglied im Vorstand des Hotelverbands IHA. Und kommen wir damit also zum Ehrenamt, denn ohne dieses würde in Deutschland viel weniger funktionieren. Weißt du, wie viele Ehrenamtliche es in Deutschland 2022 gegeben hat? 15,7 Millionen
wow.
Ehrenamtliche, also das heißt auf dem Sportplatz und das, was du machst und überall. Ja. Also ohne das, da sieht man schon die Dimensionen. Und ja. Hier darf ich herzliche Grüße an dieser Stelle an Daniela Winzer bestellen, durch die ich auf diese Zahlen gestoßen bin. Und du bist einer von diesen Ehrenämtern, wie gesagt, als Vorstandsmitglied.
Mhm.
Und von daher kommt jetzt auch die erste...
Die Überraschungsfrage.
Ist jetzt die Frage, ich überlege gerade, wie ich das jetzt... Soll ich das einfach laufen lassen und du rätst, wer es ist, oder soll ich vorher sagen? Also es kommen drei insgesamt.
Okay, wir können ja mal versuchen, ob ich sie erkenne.
Gut, dann sind die auch beleidigt, dann, wenn du sie nicht erkennst.
Wenn ich sie nicht erkenne,
Kerl, das war Spaß. Okay, also, kommen wir mal.
Lieber Markus, erkläre mir mal doch in deinen Worten, warum eine Mitgliedschaft im Hotelverband IHA denn so eine famose Sache ist. Danke dir, tschüss.
Na? Also, war die erste.
Ja.
Scheiße, Wahnsinn. Ja, komm, das gibt's doch gar nicht. Die Stimme kenne ich.
Max.
So, genau, Max.
Max, welcher Max?
Max Luscher.
Gut,
na klar.
Kannst du erstmal wieder absetzen.
Na klar, Max Luscher.
Ja, ja, natürlich, war ja, ja klar. Jetzt, war ja, jetzt.
Ein bisschen gerauscht an dem, also Max, ja, natürlich. An dieser Stelle.
Herzliche Grüße.
Grüße an Max. Ja, das ist eine schöne Frage, dass der mich das fragt. Ja, er sitzt ja mit mir an der gleichen Stelle und wenn man die Entwicklung von seinem Unternehmen sieht, alle Hut, also Hut ab, ne? Der ist ja da gerade auf der totalen Überholspur.
B&B Hotels.
Genau, Max Luscher, B&B Hotels, gut, dass du es nochmal sagst.
Nee, ich vergesse das manchmal auch, man muss sich dann einfach, ja, wir wissen das, aber nach draußen wissen das vielleicht einige nicht. Wobei der jetzt wieder beleidigt wäre, wenn man das sagt, aber nein, ist er nicht.
Max Luscher, vielleicht kennt auch jeder Max. Anyway, ja, und die Frage war, warum sich jemand, es gibt so viele Gründe dafür, oder? Und gerade die letzten 3 Jahre in der Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass diese Branche ein Stück zusammenrutscht und auch gemeinsam aus einem Rohr spricht und nicht jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben wirklich Bedarf gehabt, uns bei der Politik zu melden in dieser Zeit, oder? Und je stärker das gemeinsam und je lauter das dann ist, desto besser ist das so, wenn man eben politische Arbeit da treibt. Und dadurch, dass die Branche so diffizil ist und so diversifiziert, also so viele kleine Betriebe und keinen wirklich großen, der einen großen Marktanteil hat, umso wichtiger ist es, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo wir die Interessen gemeinsam vertreten. So, und das ist der Hotelverband, ganz klar. Das ist die Aufgabe des Verbandes, sich da um politische und solche Themen zu kümmern. Und Markus Lute und Otto Lindner im Zusammenschluss mit dem DEHOGA, mit der Ingrid Hartges und dem Guido Zöllig haben das exzellent gut gemacht, haben wirklich auch klare Rollen verteilt, sodass also der DEHOGA der war, der ja der größere Verband ist und der IHA ist ja der Fachverband innerhalb des DEHOGAs oder spielt diese Rolle. Und wir haben wirklich in Berlin eine Menge erzielen können, wenn man sich anschaut, wie die Überbrückungshilfen am Anfang ausgesehen haben. So die ersten Entwurf, 50.000 Euro maximal für Betriebe, die 500 Zimmer haben. Und dann, was es zum Schluss dann war, dann ist ja viel erreicht worden. Also ist ein gutes Beispiel dafür, warum es wichtig ist, dass wir einen Verband haben, der funktioniert ist, der anerkannt ist und der eine breite Mitgliedschaft hat. Und wir können durchaus noch eine ganze Menge gebrauchen davon. Also wir können noch mehr repräsentieren. Das gibt gar keine Frage. Das muss sein, unbedingt. Gerade in so einer heterogenen, weit verbreiteten und sehr diversifizierten Branche, wie wir es sind.
Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, okay, das stimmt, aber jetzt muss ja auch vieles zurückgezahlt werden. Und dann müsste man da nochmal den Strich drunter machen.
Ja, okay. Ich meine, es gab ja Regeln und je nachdem, wie du die ausgelegt hast und wie du sie eben behandelt hast. Aber die Regeln waren ja mal da. Und jetzt müssen wir halt nur mal gucken, dass die nicht irgendwie zurückgedreht werden. Das kann ja nicht sein, oder? Aber war halt auch viel... Sagen wir mal nicht, in dem Moment, wo es abgegeben wurde, obwohl es Steuerberater gemacht haben,
ja.
Leute. So, und jetzt
das war steht, auch.
Das ist halt einfach auch ein Prozess.
Die Daten waren ja auch alle da. Also, das ist ja auch nach wie vor auch, ja, auch eine ganz schlimme Bürokratie gewesen, dass das nicht möglich war, das aus den eigenen Daten, die alle vorliegen, zu ziehen. Ja. Also, das ist mir nach wie vor komplett schleierhaft. Ja. Und da haben sie auch viel Manpower halt. Hätten sie woanders reinstecken können. Ne?
Das stimmt. Es musste allerdings auch aus der Hüfte heraus was entstehen. Du hast nicht 3 Jahre Planungszeit gehabt für irgendwas, sondern du musstest da helfen. Und ich meine, wir haben ja gesehen, wie viel Insolvenzen wir zu beklagen hatten in dieser Zeit. Keine. Das ist alles dank diesem. Und wenn ich das vergleiche übrigens mit anderen Ländern, mit meinen europäischen Kollegen spreche, da haben wir eine Menge gekriegt. Das muss man sagen. Ja. Tolle Unterstützung.
Und was auch schön ist mit der IHA, dass sie auch kooperieren, zum Beispiel mit der HSMA, ja, dass da auch was Schönes entstanden ist. Ich erinnere mich gut, als ich das erste Mal, glaube ich, da mit war, Hotelkongress in Düsseldorf. Und wo Anna Heuer das Hotelcamp da sozusagen eingeführt hat und wie dann der Otto Lindner da saß und der Markus Mohler da saß und alle anderen. Ja. Und ihr dann mal ganz anders gefordert wart und euch das allen super geholfen hat. Und ja, es wäre schön, wenn mehr Kooperation kommt, aber das ist wohl ein ewiges Thema. Im Moment habe ich eher einen anderen Eindruck.
Wieder. Ja, also wir dürfen, glaube ich, jetzt nicht den Finger da rausnehmen. Also dieser Schwung oder dieser Antrieb in dieser schwierigen Zeit, was gemeinsam zu machen, die ist ja jetzt nicht falsch, sondern die muss ja weiter bestehen. Ich finde die Zusammenarbeit und ich meine, der IHA Hotelverband ist der eine. Die HSMA hat genau die gleiche Rolle, eben Interessen zu vertreten und Dinge zu thematisieren, wie eben andere Verbandsorganisationen. Und dieser Zusammenhalt ist, was da zusammengerutscht ist jetzt, und das hat ja was mit den Leuten zu tun, die es tun, die dann Willen zeigen, hat ja toll funktioniert. Wir haben es ja, das ist ja, und ja, da kommen die, da kriegen auch die Silberrücken, oder wie wir die schon lange in der
Branche. Wie wir selber sagen.
Einfach so, wie wir uns selbst nennen, ja, die kriegen dann auch mal andere Ansätze, gar keine Frage.
Ja.
Gut, und es tut allen gut. Und ich erinnere mich gut an diese Barcamp-Session, ja.
Das war toll. Also war ja. Für mich auch schön zu beobachten, wie dann da alles saß und dann, oh, jetzt.
Ja. Und der Wunsch ist, dass das noch weitergeht, dass wir da noch mehr gemeinsam machen. Das dürfen wir, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren.
Okay, gut. Also, wie hieß er noch?
Der Max. An dieser Stelle schöne Grüße, Max. Also ich,
danke für die Frage.
Ich sitze hier an diesem komischen Headset da und sonst hätte ich dich natürlich verstanden.
Nee, es lag an seinem Handy. Ein gutes, ewig altes Thema, die Vor- und Nachteile einer Hotelkooperation. Mhm. Ja, das Thema könntest du kennen. Und ich habe was Schönes gefunden bei uns aus dem Jahre 2012. Da warst du mit Volker Müller, der war damals Direktor im Platzl Hotel München. Hatte so ein spannendes Interview zum Thema Kooperation versus Privathotel geführt. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Okay, ich habe mir mal drei Punkte eures Austausches herausgesucht. Der Volker Müller meinte, Hotelkooperation, ich überspitze das jetzt ein bisschen, ist halt Uniformbestimmung so. Und dann hat sich das, so hat er es jetzt nicht direkt ausgedrückt, aber ne, also er war jetzt nicht so für Hotelkooperation, weil das mit Best Western zum Beispiel jetzt auch nicht so passte. Das hat sich im Wesentlichen bei den BWH, also Best Western, Hotelvoraussetzungen für eine Mitgliedschaft seit 2012 verändert. Gibt es da was?
Ja, also und natürlich, immer wenn du zu einer Gruppe gehörst, in irgendeiner Form, gibt es Dinge, die du gemeinsam machst und die kannst du eben nicht mit 100 Leuten machen und 100 Leute fragen, die es gerne hätten. Dann verliert das den Schwung.
Ja. Klar.
So ist es in unserem Geschäft genauso. Wenn wir es allerdings sensibel machen und sagen, okay, da ist jetzt ein Bedarf und der ist für mindestens mal 60-80% der Hotels wichtig. Und wir können das zusammen einfacher machen als jeder dieser 70-80% der Hotels alleine. Mhm. Dann macht es Sinn, drüber nachzudenken. Und so verstehen wir auch unseren Job, beziehungsweise unser Angebot, das wir unseren Hotels machen. Wenn es Dinge gibt, die wir zusammen besser machen können, alleine machen können und die betreffen auch einen Großteil von euch, dann macht es Sinn, dass wir uns das zumindest mal anschauen, ob wir es zentral machen können. Und die Themen sind natürlich heute andere, als das unter Umständen vor 10 Jahren der Fall war. Ich glaube heute, dass ein Hotel alleine, also so im Großen und Ganzen, natürlich gibt es Ausnahmen und so, aber ein Hotel alleine, wenn es das heute in dieser Distributionslandschaft, in dieser Kostenlandschaft, in dieser Mitarbeiterlandschaft irgendwie zurechtfinden muss, muss das ganze Know-how haben, das du heute brauchst, um diese Bereiche alle irgendwie ordentlich zu managen, dann ist das echt verdammt schwer. Da musst du wirklich ein Genie sein. Jetzt muss ja so ein an, du kriegst ja diese Informationen nicht nur bei Best Western oder in so einer Kooperation, aber dass du dir Hilfen holst irgendwo, ich glaube, das machen heute fast alle. Mittlerweile wahrscheinlich auch das Platzl an irgendeiner Stelle. So, jetzt gibt es ein paar exponiertere Betriebe, die größer sind, die sich natürlich mehr Know-how aufbauen können, aber es gibt eben auch die breite Masse, die das nicht kann, wo es eben keinen Platz hat für zwei Revenue Manager, die jeden Monat viel, viel Geld kosten, oder? Aber ich muss trotzdem mein Revenue Management nach den gleichen Regeln machen, wie das eben ein 600-Zimmer Marriott Hotel macht.
Ja, das ist so.
Und was ich damit sagen will, ist, also wir als Dienstleister waren vor, als ich da angefangen habe, waren wir eine Vermarktungscompany. Mhm. Hotel, sag mir, was du hast, was das kostet und wir laufen los und suchen dir Kunden, in welchem Segment auch immer, oder?
Ganz klassisch heute, dann, ja.
Ja, super klassisch. Mhm. Und wir sind heute zu mindestens 50% eine Beratungscompany, wo wir Know-how vermitteln und Beratung durchführen, um dann am Ende des Tages auch Vermarktung gut machen zu können, oder? Und das hat sich gedreht, einfach weil und so ein Hotelier, der früher einen Schrankpreis hatte und geguckt hat, dass er ein sauberes Zimmer und gutes Frühstück gemacht hat, was der heute alles oben drauf wissen muss, also was ohne die nie existieren könnten, oder? Das musste, und du machst immer noch ein sauberes Zimmer und ein gutes Frühstück. Das ist schon enorm, oder? Und das schreit danach, dass Dinge zusammen besser gehen oder irgendwie unter einem Dach oder von einem Know-how-Geber irgendwas dazugenommen wird. Ja, und in der Welt bewegen wir uns. Und wenn das zu uns passt und wir zu dem Hotel und von der Kategorie, von den Ansichten, von dem, was die wollen, dann kann da echt eine gute Partnerschaft entstehen.
Mhm. Damit ist mein zweiter Punkt eigentlich schon beantwortet. Ich hatte dazu geschrieben, Hotelkooperationen sind ja nicht nur Marketinghelfer, sondern auch Berater für seine Mitgliedshotels. Mhm. Wo lagen die Beratungsschwerpunkte 2012? Wo befinden sich heute? Hast du eigentlich schon im Groben auch schon beantwortet.
Ja, das stimmt. Das ist deutlich. Wir sind heute so...
Vielleicht kann man das noch ein bisschen detailliert sagen, was heute die Herausforderungen im Speziellen sind. Ich meine, wir kennen sie, aber wir können sie ja nochmal nennen.
Ja, also generell, glaube ich, sind wir heute mehr ein operativer Begleiter fast schon als ein Vermarkter, oder? Aber in jedem dieser Segmenten oder in jedem dieser Bereiche ist es komplexer geworden. Also wir stellen fest, dass, nehmen wir mal die Distribution jetzt, Technik, die da dranhängt, auch die Power, die zu entwickeln ist, um gegen, sagen wir mal, Online-Plattformen, OTAs in irgendeiner Form bestehen zu können und nicht, weil die nicht erfolgreich sind, im Gegenteil. Also es ist ja gut, dass wir die haben. Aber sie sind halt deutlich teurer als mein eigener Vertrieb. Oder? Und eine Buchung für 18% oder eine Buchung für, sagen wir mal, 2% ist ein großer Unterschied.
Mhm, klar.
Also macht Sinn, da hineinzugucken und da auch Lösungen anzubieten. Also Technologie und E-Commerce, alles das hat einen riesen Fahrt aufgenommen und kann eigentlich ein einzelnes Hotel so gar nicht abdecken.
Mhm.
Und da gehören dazu Preisstrategien, Revenue Management, alles das, was da dahinter steckt. Ne?
Ja.
So, jetzt haben wir die Kostenseite, oder? Als einen zweiten Bereich, der extrem explodiert ist, oder? Lebensmittel sind teurer geworden, meine ganze Instandhaltung ist teurer geworden. Wenn es dann eine Einkaufs-Community im Hintergrund gibt, die mir hilft, dort das richtige Angebot zu finden oder mich unterstützt bei der Angebotssuche, dann ist das ein enormer Wert. Und jedes Hotel, das das nicht hat, muss es eben selbst tun. Weil kaufen müssen dies auch.
Mhm.
Oder jetzt ganz neu, oder was ist ganz neu, jetzt eben das jüngste Entwicklung Mitarbeiter, oder? Also ich suche jetzt in diesem knappen Markt noch die richtigen Mitarbeiter. Ist das als Gruppe einfacher? Ist es vielleicht attraktiver auch als Markenhotel, als ein...
Auch zum Beispiel hin und her tauschen kann.
So, ne? Können wir untereinander irgendwie, ne, wenn einer von Hamburg nach München will und dann ist da der erste Kontakt. Also auch da können wir, aber auch mittlerweile Mitarbeiter zu finden, ist nicht mehr nur, ich muss mal eine Anzeige in der Zeitung XY
schalten. Ach nee.
Sondern muss irgendwie wissen, wie es geht. Und auch da braucht es Fachleute und Know-how und so.
Okay.
Also es ist echt super komplex. Es gibt viele Bereiche, die ich da...
Oh, aber das ist ja schon was. Und der dritte Punkt war, damals gab es für Volker Müller und seinen Platze keinen Grund, sich einer Kooperation anzuschließen. Das wird auch auf Sicht nicht geschehen. Oder möchtest du dem heutigen Direktor Heiko Buchter nochmal umwerben?
Also an dieser Stelle grüße an Heiko Buchter. Im Platzl in München. Ich meine, das Hotel ist ja da und hat seinen Platz in München. Ist ja auch erfolgreich, oder? Das gehört ja zu einer erfolgreichen Unternehmerfamilie dort. Und von daher war die Aussage damals wahrscheinlich richtig. Und wir sind ja auch heute noch ohne Marke und dem kann man nicht widersprechen. Aber die gibt es ja auch. Das ist ja auch gut. Muss ja nicht alles irgendwo. Aber ich glaube, die Anforderungen, die heute erledigen müssen, sind auch bei denen deutlich höher. Und denen müssen sie sich widmen, wie immer sie das jetzt auch Einzelnen tun.
Mhm.
Aber wenn er das hört und hat Lust, mal drüber zu sprechen, ich komm gern nochmal.
Wie lange dauert denn bei euch so ein Prozess von der Akquisition eines Hotels bis zur Veränderung der Mitgliedschaft oder wie viel kommt auf euch zu?
Also total unterschiedlich.
Mhm.
Also vor der Pandemie haben wir da die Zeit gab, dass jedes Jahr der Umsatz ein bisschen mehr wurde. Dann ist das natürlich auch mühsam für uns in der Akquisition, weil den Hotels geht es gut und jedes Jahr ein bisschen mehr. Du gehst ja auch nicht zum Arzt, wenn du nicht krank bist. Hm? Das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation.
Nee, ich habe gerade überlegt, nein.
Nee, mach's nicht. Wenn wir so mit einem Hotel sprechen, das kann sich echt lange hinziehen, weil eben viele, es kommt darauf an, was ist alles notwendig, muss eine Investition getätigt werden an irgendeiner Stelle oder ist es einfach machbar, wer muss gefragt werden, wie viele Leute spielen eine Rolle in der Entscheidungsfindung und so. Also es ist total unterschiedlich. Manchmal dauert es 3 Monate, bis die bei uns im Netz sind, manchmal reden wir 3 Jahre, also es ist echt wirklich unterschiedlich. Und gerade jetzt in der Zeit, wo es so viele Unsicherheiten hat, tun sich viele schwer, auch so eine langfristige Entscheidung zu treffen, was ich total nachvollziehen kann. Also momentan dauert es eher länger, als dass es schneller geht.
Mhm. 2018 gab es dann die neue Firmierung, BWH Hotels Central Europe. Und da bist du im Duo mit Carmen Dücker davon jetzt Geschäftsführer. Das hat dann sozusagen die alte Best Western Hotels Deutschland GmbH abgelöst, ne?
Ja, eigentlich war der Anlass war, dass wir World Hotels gekauft haben. Ne? World Hotels ist auch eine Organisation von individuellen Hotels. Ursprünglich mal früher von Steigenberger gegründet und dann eben über viele Jahre verschiedene Eigentümer gehabt. Und die haben die gekauft und dann mussten aber irgendwie einen Kompromiss finden zwischen BW von Best Western und BH von World Hotels. Mhm. Und ist uns nichts Schlaueres eingefallen als BWH. Und so haben wir die Firma dann genannt.
Jetzt habe ich, hab ich das verstanden.
Ja, als Dach, wobei das eigentlich ja nicht die Marke ist, die wir in Richtung Consumer kommunizieren.
Ja, genau.
Das ist eine B2B. Wenn wir einen Hotelvertrag machen mit einem Hotel, oder wenn, dann ist das die BWH. Und unsere Firma heißt logischerweise so. Dann, das macht ja Sinn. Ja, und die kamen und ich machen das heute gemeinsam. Und das ist auch gut so, weil es ist ein großes Unternehmen geworden mit viel Spezial-Know-how in einzelnen Bereichen. Und ich
230 Hotels in 10 Ländern.
Ja, vielen Dank.
Gut muss man
zu hören, genau. Und 80, 85 Mitarbeiter ungefähr, die sich da eben kümmern, oder? Aber die KAM steckt tief in den ganzen Vermarktungs- und Distributionsthemen. Und das ist so speziell, dass ich manchmal, wenn die da irgendwas sagt, auch überlegen muss, ey, was war denn das jetzt noch? Und wir machen es ja für Hotels, die es auch noch verstehen müssen. So. Und deswegen macht das durchaus Sinn. Und ich kümmere mich um den ganzen Bereich Richtung Hotels. Member Relations, Member Development, Qualitätssicherung. Also im Grunde das, was ich damals, als ich angefangen habe, auch so hatte. Und das lässt sich gut abgrenzen, gut aufteilen und funktioniert super gut.
Wertschätzung ist wohl eine der wichtigsten Motivationen, die ein Unternehmen einem Mitarbeiter entgegenbringen kann. Ich konnte das heute deutlich spüren. Danke an euch alle bei der DHAG Hospitality Group, die sich für mich diese Mühe gemacht haben. Ich bin 25 Jahre sehr gerne hier und ihr seid einer der Gründe dafür.
Hat ich denn gesagt?
Also, guck in den Spiegel, dann siehst du es.
Ja, aber guck mal, dem ist auch wirklich nichts hinzuzufügen. Das war aus dem Herzen heraus geschrieben. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mein 25-jähriges Dasein hier und bin hier ins Büro gekommen und die haben mir einfach...
Alles bereitet da, ja.
Die haben mir einfach gesagt, hey, schön, dass du da bist. Wir sind froh, dass du da bist. Und danke für das, dass du da bist. Ja. Also alles ran da rein und die haben das da gestaltet mit sehr viel Herzblut und viel Emotion auch. Und wenn ein Unternehmen das versteht, das zu machen, in dem Moment, wo so ein Tag ist, der ja doch irgendwie besonders ist, oder auch wenn er dann irgendwie auch wieder vorbeigeht und aber er ist nun mal da und das Unternehmen das erkennt und anerkennt und dann eben auch so ausdrückt, dann ist das gut. Dann macht das was mit jemandem und ich finde, deswegen habe ich es auch so geschrieben, ist das wirklich das eins der wichtigsten Dinge, die du machen kannst. Einem Mitarbeiter Wertschätzung gegenüber zu bringen, wenn er was getan hat, was toll ist, also, oder wenn es einen Anlass dafür gibt. Oder? Und ich sag's dir, was dann, wenn das gepostet ist und was dann auf dich zukommt, was dir Leute alles sagen, wie viele schöne Dinge du hörst über diese Kanäle. Und ich hatte das Gefühl, die waren alle ehrlich gemeint. Ja? Der eine macht es knapper und andere haben wirklich länger geschrieben. Das gab dem Ganzen oben noch mal sowas drauf. Also man muss ab und zu mal ein Jubiläum haben, das tut gut.
Ja, und man soll das auch genießen. Also das ist ja auch, wichtig, dass man auch mal innehält und sagt, so, das habe ich jetzt geschaffen, das haben wir, ja, wir geschaffen, aber kann man auch sicher mal hervorheben. Und gut, dann geht es nächsten Tag weiter. Aber das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, das ist auch eine Eigenschaft, die nicht so viele Leute haben. Also dann muss es immer weitergehen. Also ich finde, das wird ein bisschen besser inzwischen, weil mehr Bewusstsein in die Köpfe kommt. Aber trotzdem finde ich das dann gut, dass das genau so gemacht wird. Und das ist auch wichtig. Und dass man das auch genießt. Und das ist auch wirklich eine großartige Wertschätzung für dich und deine 25 Jahre.
Du, ja, jetzt war es ich. Ne? In dem Fall war das jetzt ich, der hat mich getroffen. Aber weißt du, was ist denn die Alternative, wenn ein Unternehmen das nicht auf dem Schirm hat, sowas? Ja? Also 25, auch 10 sind eine lange Zeit. Oder es gibt ja andere Daten, die irgendwie eine Rolle spielen bei sowas. Und was ist denn die Alternative? Also die gibt es doch gar nicht. Du musst doch dann jemandem das auch ordentlich sagen, in einer ordentlichen Form. Oder?
Ja.
Und da geht es nicht um teure Geschenke oder irgendwie, wir machen jetzt hier die Sause, sondern es geht um diese ehrlich gemeinte Wertschätzung. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin froh, dass wir das haben, so eine Kultur. Und das liegt ja offensichtlich nicht an mir, sonst hätten sie es mir gegenüber ja nicht gemacht. Wir haben das eben und versuchen das zu machen, um auszudrücken, wie stolz und dankbar wir sind, wenn eben so Anlässe gefeiert werden können. Also gar keine Frage, dass das wichtig ist.
Es gibt ein Jahr keinen FC Bayern-Titel. 40 Jahre die Flippers und 25 Jahre Markus Mohler.
Warte mal, noch ein Jahr kein Bayern-Titel, den muss ich ja dann momentan. Also keinen Meistertitel, damit habe ich mich auch gefunden.
Na, Pokal wird auch nichts mehr.
Pokal wird leider auch nichts mehr.
CL wollen wir mal gucken.
Mal gucken.
Also, ich sage jetzt lieber, wer es ist, sonst wird das wieder blöd. Petra Bier wird Schal.
Peter oder Petra?
Petra.
Petra, na klar.
Die Überraschungsfrage.
Lieber Markus, auch auf diesem Wege meine allerherzlichsten Glückwünsche zu 25 Jahren bei Best Western Hotels. Das spricht sowohl für dich als auch für euer Unternehmen. Und daher dahingehend natürlich auch meine heutige Überraschungsfrage an dich. Welche deiner persönlichen Werte hast du in dieser Zeit besonders gut leben können und einbringen dürfen, sodass dich deine Position als CEO Central Europe in diesem Unternehmen bereits so lange erfüllt?
Die Petra, die hätte ich erkannt. kann ich ja leicht sagen. Ja. Ja, war auch so eine, die ich enorm schätze. Ja, muss ich sagen, ist die auch mit mir im Hotelverband.
Ja.
Also irgendwo hast du da scheinbar eine Quelle gefunden. Aber die eben auch, ja, früher das Unternehmen, das der Vater ja entwickelt hat und so gestaltet hat, dann übernommen hat und da hineingestiegen ist mit viel Sympathie und viel Herz auch und mit viel scharfem Sachverstand. Also mag ich auch sehr gerne. Ja, habe ich erkannt. Also hätte ich vielleicht auch so erkannt, wer weiß. Die hat aber auch nicht über ein Handy, denn die hatten das war ein ordentlicher Sound, oder?
Also Max. Max hat das sofort, ich habe ihm das geschickt, er hat es sofort zurückgeschickt. Und deshalb war er, ja, das war, er wollte es schnell erledigt haben, denke ich. Also nicht als geringe Wertschätzung, sondern er wollte es und ich fand es toll. Und deshalb die Qualität hier besser.
Die Petra saß wahrscheinlich im Tonstudio, oder?
Ja, bestimmt.
Also an dieser Stelle, Grüße. Die Petra.
Persönliche Werte. Welche konntest du in 25 Jahren einbringen?
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich ein paar, glaube ich, aber wenn ich überlege, was mir so wichtig ist, wie ich ein Unternehmen führe, wie ich Entscheidungen treffe oder wie ich mit Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, umgehe, dann ganz gut zusammengefasst eigentlich, und vielleicht ist das was mir meine Mama mit auf den Weg gegeben hat, die mich doch sehr religiös erzogen hat früher oder das zumindest versucht hat. Und so diese so christliche Grundwerte, das beschreibt es ganz gut. Also christlich muss ja nicht unbedingt was mit der Institution Kirche zu tun haben, im Gegenteil.
Das ist auch nichts Schlimmes.
Nee, im Gegenteil, das ist super gut, aber nicht jeder kann
ja
gleichermaßen damit
hinaus. Ich finde aber, man muss nicht gleich so, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, okay, man muss nicht gleich so einfach. Ich finde das eigentlich im Gegenteil so.
Man
geht immer gleich heute so, ja. Ja, aber warum?
Nee, christlich.
Ja, war jetzt nicht böse gemeint, aber ich...
Nee, ich verstehe es auch, wie du es meinst. Im Gegenteil, ich bin ja... engagiere mich da ja auch. Ja, aber die Christlichen, das fasst das ganz gut zusammen. Mhm. Dieses Respekt gegeneinander, miteinander, Wertschätzung miteinander, Achtung miteinander oder Vorsicht und Sensibilität, Achtsamkeit miteinander. Also alles so zwischenmenschliche Dinge, die weit mehr sind als nur zu Hause mit meiner Familie oder mit meinen Eltern, sondern die zählen eben überall da, wo ich mit Menschen zu tun habe, auch geschäftlich und auch wenn es um schwierige Themen geht. Also nicht jedes Gespräch ist lustig und auch mit Kritik gefüllt und auch ja, schwierig. Aber wenn das dann trotzdem stattfindet auf Basis dieser Werte, dann ist das gut. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier bei mir gestalten und ausleben konnte und was auch hier hineinpasst in den Laden. Nicht, weil ich es ihnen da reingedrückt habe, sondern weil ich merke, dass das auf einen fruchtbaren Boden stößt und meine Kollegen um mich herum das genauso auch schätzen. Und dann ist am Ende des Tages das Leben in vielen Stellen einfacher. Da ist dann eben auch eine schwierige Situation einfacher, als wenn das da anders zugeht. Also wenn du mich so fragst, welche Werte, das passt ganz gut zusammen. Ein christliches Grundverständnis, wie gehe ich mit anderen Leuten um? Ob Kunde, ob Mitarbeiter, ob Partner, ob privat, ob beruflich.
Ob Podcaster.
Oder Podcaster, die einem gegenüber sitzen. Ja, das ist, ich finde es grundüberzeugend wichtig, aber es macht auch vieles einfach besser.
Und ist ein schöner Appell, so würde ich es jetzt mal auffassen, weil uns fehlt vielfach davon heutzutage. Und
ja, absolut.
Sind in schweren Zeiten total. Und sie werden leider nicht besser auf absehbare Zeit. Ja. Das hat mit Außen- und Inneneinflüssen zu tun und deshalb finde ich das sehr schön. Ja. Und wir können gleich Schlag auf Schlag hier...
Überraschungsfrage.
Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt... So, wollen wir es nochmal versuchen?
Komm, wir versuchen es nochmal.
Hallo Sascha, hallo Markus. Erst einmal Glückwunsch, Markus, zu deinem 25-jährigen Firmenjubiläum. Als Pianoman und Undercover-Boss hast du ja in den letzten Jahren medial für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Mich würde mal interessieren, welche Schlagzeile du denn in der Zukunft noch einmal gern über dich lesen würdest. Viel Spaß und liebe Grüße, Matthias.
Nicht mal damit klappt.
Das gibt's ja nicht, oder? Ich würde dich bescheuern.
Hätte ich das bloß anders.
Ich kenne auch die Stimme natürlich. Also.
Matthias.
Matthias? Ich will mal.
Peinlich.
Ach. Na klar, aber
na klar. Nein, immer dieses na klar.
Hätte ich aber nicht erkannt.
Okay.
Der hat so zart gesprochen.
Ja.
Weil ist der viel.
Ja, 25 Jahre machen leise.
Leise. Matthias, viele Grüße.
Ganz herzliche.
Ja, auch einer, ehrlich, das hast du tolle Kollegen ausgesucht. Matthias schätze ich sehr, wie der an die Dinge rangeht. Und,
CEO der Biman Hotels.
Korrekt. Und eben auch ein Partner von uns. Ja. In Frankfurt, Düsseldorf arbeiten wir mit uns zusammen. Und toller Kerl, wie man Probleme löst, wie man Wege sucht und so. Also, danke für die Frage. Und der hat gefragt, ob ich welche Schlagzeile ich... Boah, das ist echt schwer, muss ich sagen. Also, wenn ich irgendwann mal das nicht mehr mache, vielleicht ist das ein guter Ansatz, also wenn ich irgendwann mal aufhöre damit und das übergebe und irgendwie steht dann da sowas, dass das ein guter war in Bezug auf ein guter Mensch war und nicht nur ein guter Manager oder ein guter Zahlenerreicher oder so irgendwas, dann glaube ich, würde mir das viel bedeuten. Das muss keine dicke, fette Schlagzeile sein, aber wenn das so das
also
ist.
Also keine Bildschlagzeile.
Genau. das ist das, was mir, glaube ich, das würde mir was bedeuten, wenn das zum Schluss so hängen bleibt. Also wenn so. Und so ein paar Feedbacks kamen jetzt nach den 25 Jahren, oder? Dass das eine Rolle spielt in meinem Leben. Und wenn das so bleibt und dann hinterher, dann glaube ich, ist das gut. Ja, das glaube ich, würde ich mir wünschen. Wenn es also so einen Wunsch geben könnte, und es liegt ja doch an mir, dann ist dann auch ein Ziel, dass das hinten selber rauskommt.
Ja, Matthias, kannst du mal sehen. Ne?
Ja.
Also nicht erkannt und trotzdem geantwortet.
Ja, das ist ja peinlich. Aber, ja, aber,
ich finde es gut, das macht das ein bisschen witzig.
Wobei der Matthias war weiter weg als der Max. Aber der hat so zart gesprochen.
Der hatte übrigens gerade seinen ersten Podcast-Auftritt woanders und dann hatte Sascha Dalich dann geschrieben, irgendwie, ja, den hättest du ja auch mal nehmen können. Ich sage, ne, warte mal ab. So, und hier hat er dann seinen zweiten Kurzauftritt, immerhin. Er hat vom Klavierspielen geredet. Wir könnten ja nochmal, du hast ja mal so ein Hotellied, wollen wir das nochmal zum Schluss nochmal?
So hinten dran?
Ja, du hattest auch, kannst dich ja schon mal da postieren.
Ich schon mal irgendwie.
Die geht das da?
Ich muss
das mal Kabel losmachen. So, da kann ich ja zwischendurch sagen, hast ja auch in Corona dein Talent verarbeitet und hast ein schönes Anti-Corona bzw. ein Lied an die Politik gerichtet gemacht. Das hatte fast 600 Likes und 30.000 Impressions bei Facebook, habe ich nochmal nachgeguckt. Und hat sich daraufhin eigentlich ein Politiker gemeldet?
Nee,
okay.
Nicht einer.
Gut. Dann vielleicht jetzt. Jetzt kommen wir zu einem.
Ja.
Ist das schon klasse? Ich habe es schon mal gehört.
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile, zumindest ist es so mal entstanden. Vor langer, langer Zeit war das eins der ersten. Und ich nutze es überall da, um unsere Branche so ein bisschen vorzustellen. Und
Das
passiert ja durchaus auch oftmals außerhalb unserer Branche. Und da passt es ganz gut hin. Deswegen habe ich.
Soll ich da jetzt auch wieder mit singen oder machst du das?
Du kannst einfach zuhören, wenn du willst.
Das Hotel ist mein Beruf, ein dreifach hoch, den das goldene Handwerk schuf. Ich will jeden Tag servieren, alle Gläser stets polieren, ich will schwere Koffer tragen, jeden Wunsch vom Gast erfragen. Das Hotel ist mein Beruf. Morgens habe ich jedem Gast Kaffee gebracht und die Betten in den Zimmern schnell gemacht. Die Zwischenzeit habe ich genutzt und das Bad sauber geputzt und das Gemüse in die Kühlerle gebracht. Dabei hat mich unser Koch noch ausgelacht. Und dann fragt mich der Direktor hinterher, ob das für heute denn bereits schon alles wäre. Ich habe mir nichts daraus gemacht, habe im Innersten gedacht, was ich ohne diesen Stress dann eigentlich wäre. Im Hotel gefällt es mir so sehr. Das Hotel ist mein Beruf. Beruf. Ein dreifach hoch, den mir das goldene Handwerk schuf. Ich will jeden Tag servieren, alle Kleider stets polieren. Ich will schwere Koffer tragen, jeden Wunsch und Gast erfragen. Das Hotel ist mein Beruf. Das Hotel ist mein Beruf. Das Hotel ist
mein Beruf.
Siehste, ja. Hast du gelernt bist du.
Ja, ne? Also dadurch, dass ich mitgesungen habe, war es noch richtig gut.
War jetzt so die Werbestunde, die Werbestunde für unsere Branche. Ne? Aber sag mal, du überraschst mich ja jetzt ja auch schon zwei, drei Mal mit irgendwelchen Dingen, die ich nicht wusste. Ich habe natürlich noch ein Liedchen mitgebracht für dich.
Oh.
Also, das musst du dir jetzt auch antun. Das müssen wir jetzt da auch mit hineintun. Passt jetzt da so ein bisschen in die Dings. Also ein Liedchen für Sascha steht da oben.
Ach drüber. Nein.
Und dann gucken wir jetzt mal, wie das... Ich bin Podcaster von Beruf. Ein dreifach Hub, dem jedes goldene Handwerk schuf. Ich will schlaue Fragen fragen. Was haben Gäste mir zu sagen? Hintergründe und auch Tipps und das alles hier im Fips. Ich bin Podcaster von Beruf. Mit meinem Wohnmobil fahre ich durchs ganze Land. Meine Podcasts sind bei Jung und Alt bekannt. Lade Menschen gerne ein in den Fips zu mir hinein. Stelle Fragen, höre zu, liegt auf der Hand. Bin natürlich auf die Antworten gespannt. Ich bin Podcaster von Beruf. Ein dreifach hoch, dem das goldene Handwerk schuf. Ich will schlaue Fragen fragen, was haben Gäste mir zu sagen? Hintergründe und auch Tipps und das alles hier im Fips. Ich bin Podcaster
von Beruf.
Ich bin Podcaster von Beruf. Ich bin Podcaster von Beruf. So, das war für dich. Aus dem tiefsten.
Du siehst meine glasigen Augen.
Ja, das rahmt.
Dankeschön.
Ein. Wer weiß, was das so für eine Rolle ist.
Toll.
Jetzt musst du nur warten, bis der Reinhard May irgendwann mal in die Karte fährt, weil wir seine schöne
Stimmt.
Melodie verwendet haben.
Oh weia, das war
schön.
Ja.
Schön, wenn das so kommt. Das war ganz mit viel.
Ja, das ist ja. Ja, fällt mir gar nichts zu ein.
Na, muss ja nicht.
Das ist ja gut so. Das, ja, was heißt, tausend Dank. Also großartig.
Super gerne. Super gerne.
Ja, ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, unseres Gesprächs. Wir haben über anderthalb Stunden dein Leben durchpflügt.
So lange war das.
Ne? Und haben viel gesungen. Das war was ganz Neues. Ich hoffe, dass das auch gut hier angekommen ist. Also ja. Bei den Leuten kommt es gut an, aber es sah gut aus. Ich muss hier mal rauf gucken, wie die Balken hochgehen. Das aber das steht auch, ja. wird, glaube ich, schon ganz gut sein. Ja. Danke dafür. Danke für diese Zeit, für deine Einblicke.
Das ist ja dir, danke. Also ich meine, das ist ja auch immer ein großer Teil deiner Zeit. Das ist ja nicht um die Ecke hier alles und du bist extra hergekommen und du machst das sehr wertschätzend. Also wir haben ein paar Mal über Wertschätzung gesprochen heute, oder? Und jetzt geht es nicht darum, dir einen Honig um den Bart
zu schmieren,
sondern wenn du so Gast bist und das können die anderen bestimmt bestätigen, fühlst du dich auch wohl da drin. Das ist ein auf Augenhöhe miteinander und du interessierst dich wirklich für den, der dir gegenüber sitzt. Ist extrem gut vorbereitet und dann macht es einfach nur Freude. So. Und dann ist es schön, wenn das ein bisschen entspannt und gemütlich abgeht. Also mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Und wenn ich 25 Jahre Podcast mache, dann kommst du nochmal mit einem Rollator hier rein. Ja?
Das ist versprochen. Dann komme ich mit Rollator und singe dir ein Jubiläumslied.
Ganz, ganz lieben Dank und wir sagen Tschüss.
Ciao, ciao. Danke.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.